Ja, wieder Sonntag. Check 24 Sonntag. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, dritter Spieltag. Und am Mittwoch kam er voller Elan und euphorisch auf Schalke an, der neue Trainer Manuel Baum. Gestern Abend dann in Leipzig die Ernüchterung. Wieder kein Sieg, wieder kein Tor. Mittlerweile 15 Gegentore kassiert. Zu allem Unheil auch noch ein Eigentor vom jungen Boskudan. Das gucken wir uns an. Er wollte klären, hat den Ball dann leider im eigenen Tor untergebracht. Am Ende war Schalke dann noch gut bedient mit dem 0:4. Es muss dringend besser werden, allein der Glaube fehlt. Ganz anders die Stimmung und die Situation beim Dauerrivalen bei Borussia Dortmund. Lieblingsgegner Freiburg gestern, 4 Stück wurde ihnen eingeschenkt. Die Verantwortung dafür trugen das neue Traumduo, so kann man sie, glaube ich, bezeichnen, Reiner und Haaland. Und die Talfahrt beim 1. FC Köln, die geht auch weiter. Keine Chance im Derby. 13 Spiele in Folge jetzt ohne Sieg für Markus Gisdol und seine Geißböcke. Droht da möglicherweise schon die dritte Trainerentlassung in der noch neuen Saison. Und auch Timo Horn hatte beim 2:0 eine unglückliche Figur gemacht. Also wir sprechen darüber. Vielleicht muss erst FC Köln auch noch nachlegen. Genauso wie der ein oder andere Verein. Das Transferfenster, wie gesagt, noch bis morgen 18 Uhr geöffnet. Und wenn jemand genau weiß, wie der 1. FC Köln tickt, dann ist er das. Denn er war zuletzt Geschäftsführer beim FC. Hier ist Armin Fee. Oh, so schnell. Kajo von Hadel und Wendt. Mann. Armin, herzlich willkommen.
Danke.
Hast du das Lied erkannt?
Ja.
Wie heißt es?
Den Namen kenne ich nicht, aber von Melodie.
Man muss ja nicht immer den Namen wissen. Das Haus vom Fee. Erinnerst du dich daran?
Ja, das erinnert mich. Das war ein lustiger Gag der Düsseldorf-Fans. Haben wir da mal leichte Probleme hatten mit der Eintracht. Dann haben sie das gemacht, aber war echt gut gemacht.
Vor allem hast du mir eben noch erzählt, du hast Probleme mit den Knien, seitdem du jetzt eine andere Sportart ausübst. Dafür warst du aber ganz schön schnell hier, ne?
Ja, ich streng mich an, aber ich hab jetzt Golfen angefangen, weil ich ja sehr viel Zeit habe. Und das tut mir nicht so gut. Das Fußballspielen ist mir leichter gefallen früher.
Du hast eben gesagt, also Köln verliert zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach im Derby 1:3. Markus Gisdol wurde natürlich dann befragt. Wie ist die Stimmung im Verein? Und hat Folgendes gesagt.
Intern sicher nicht. Habe ich nicht das Gefühl, weil sich alle dieser Situation bewusst sind. Ich habe gesagt, dass wir uns entschieden haben, zusammen weiterzuarbeiten. Okay, wir machen das, aber wir wissen auch, was auf uns zukommt in dieser Saison.
Armin, kann man sich das vorstellen beim 1. FC Köln, dass intern Ruhe herrscht, gerade nach dieser Negativserie auch?
Das wird das Entscheidende sein, dass endlich Ruhe einkehrt, und zwar in allen Ebenen. Ich glaube, das ist für diesen Verein lebensnotwendig.
Ja, aber glaubst du es wirklich oder ist Ruhe im Verein?
Ich bin jetzt nicht nah dran, ich bin relativ weit weg. Bei mir konnte ich keine Ruhe erkennen, wie ich da war in der Zeit. Deshalb hat es mich auch bewogen, dass ich gesagt habe, irgendwann möchte ich das nicht mehr machen. Ich hoffe, dass sie irgendwann dazu kommen, dass es nur miteinander geht. Und wenn nicht, dann geht es auch immer auf den sportlichen Bereich runter.
Gut, du hast Geld dabei, das sehe ich schon. Es klimpert hier, wunderbar. Ja, bist gut vorbereitet heute. Ne? Genauso wie unsere Gäste heute. Der Obermeister von 1996 ist da, Christian Ziege. Hallo Christian, grüß dich.
Morgen.
Gestern für die ARD Sportschau, Köln gegen Gladbach, kommentiert Robert Hunke. Robert, hallo. Das gleiche Spiel nur für den WDR-Hörfunk. Stefan Kausen. Stefan?
Hallo zusammen.
Hi.
So, und wer Podcast liebt und hört, der kennt ihn natürlich. Premiere für ihn, Podcast Fußball 2093. Eigentlich Basti Roth, aber Basti Red. Basti, herzlich willkommen. Und unser Sport-1-Experte natürlich, Marcel Reif. Marcel, hallo. Altes Ritual, kleine Erfrischung an der Stelle schon, das Ganze alkoholfrei. Und damit begrüße ich auch ganz herzlich Ruth. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Hallo zusammen. Also, die Trainer sind ganz schön im Fokus in dieser noch jungen Saison. Nach Schalke und Mainz, die ihre Trainer ja schon gewechselt haben, rückt also der nächste Verein in den Fokus, der in Schieflage geraten ist. Der 1. FC Köln, wir haben es gehört, seit 13 Spielen sieglos. Und ja, die letzten drei Punkte haben sie geholt gegen den späteren Absteiger Paderborn. Das war noch im März, also vor der ganzen Corona-Krise. Seitdem 33 Gegentore gefangen und wir fragen, Dauerkrise beim ersten FC Köln. Wann schlägt's 13 für Markus Gisdol? Sie kennen die Nummer 01379011011. Da kommen sie bei uns am Dopafon raus. Und per Hashtag Dopa oder auch online können sie natürlich mit abstimmen. Und dann haben wir auch heute wieder, ja, für alle Anrufer verlosen wir dieses Doppelpass-Jubiläumsbuch. Also das lohnt sich doch in jedem Fall. Und wir freuen uns, wenn Sie in der Sendung mit dabei sind. Dankeschön.
Ja, wir starten mit dem Abendspiel. Königsblaue Krise und kein Ende. Zwar hat Schalke 04 einen neuen Trainer, nämlich Manuel Baum. Aber leider auch die alten Probleme. Unübersehbar gestern das Ganze beim 0:4 in Leipzig.
»19 Spiele in Folge ohne Dreier. Ein Albtraum, aus dem es offenbar kein Erwachen gibt. Für Manuel Baum das erste Spiel als Schalker Trainer und die erste Niederlage. Danach zeigte auch er das passende Gesicht zur Endlos-Horror-Serie.
Wir haben eigentlich in allen Spielphasen nicht gut gespielt.«
Vor ein paar Tagen hat Baum die schwierige Mission in Angriff genommen. Voller Elan versuchte er, Aufbruchsstimmung zu verbreiten, den vielen Skeptikern zum Trotz.
Vielleicht wird sich der ein oder andere fragen, ja, ist der Baum, was ist der nicht zu klein für das Ganze? Aber lasst mich mal machen, denn ich weiß ganz gut, was ich tue.
Was bleibt dem Verein auch, außer Baum einfach mal machen zu lassen? Der Appell des Sportvorstandes aber trotzdem eindeutig.
Wir müssen jetzt aus dem Puschen kommen und wir müssen jetzt, und zwar relativ rasch, ein anderes Gesicht zeigen.
Ein anderes Gesicht. Die gleichen Probleme. 15 Gegentore in drei Bundesligaspielen. Dabei waren die Leipziger gestern noch gnädig. Baums Spieler immer mindestens einen Schritt zu langsam. Und bei einem Altersschnitt von über 28 Jahren kann man schon daran zweifeln, ob diese Mannschaft eine Zukunft hat. Schon ist's vorbei mit Baums demonstrativer Lockerheit. Der erhoffte Effekt, ausgelöst durch den Trainerwechsel, ist ausgeblieben. Zumindest bisher.
Natürlich bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass ich weiß, was ich da mache und woran wir arbeiten müssen.
Ein Erfolg muss eben her, egal wie, Hauptsache schnell. Denn die bittere Realität lautet, Schalke 04 bleibt ein Abstiegskandidat.
Marcel, ich glaube, anders kann man den Zustand nicht beschreiben, oder?
Nein, sie bleiben jedenfalls im Abstiegskampf. Und es kann doch niemand erwartet haben, dass nach drei Trainingseinheiten sich an dieser Grundaussage was ändert. Also, sie tun gut daran, und das alleine ist schon schwierig genug auf Schalke, das so zu akzeptieren, dass du gegen den Abstieg kämpfen musst. Und nicht, sollte ein erster Sieg gelingen, Schalke ist sehr fiebrig, da kannst du ganz schnell wieder ganz andere Träume träumen. Aber nein, damit musst du dich abfinden und dagegen musst du arbeiten.
Hattest du gestern den Eindruck?
Nochmal, ich kann, die Mannschaft hat sich nicht geändert. Und ich kann nicht von einem Trainer erwarten, dass er nach drei Trainingseinheiten das Ganze umdreht. Und aber erstmal hat er ein Zeichen gesetzt, finde ich, dass er das überhaupt akzeptiert. Ich steige ein vor der Länderspielpause und zwar mit einem Spiel in Leipzig. Das musst du nicht machen. Du hättest auch sagen können, ich komme, aber Freunde, nicht böse sein. In Leipzig holt ihr euch das Ding ohne mich ab. Jetzt haben sie sich mit ihm abgeholt. Leipzig hat alles gemacht, was sie können. Und wenn die das tun, sind sie eine andere Liga als Schalke.
Armin, warum geht es nur bergab bei Schalke?
Ich glaube, dass es eine längere Geschichte ist. Wenn ich mir die Mannschaft von den Einzelspielern anschaue, bis auf ganz vorne, muss ich sagen, haben sie gar nicht so schlechte Qualität. Also ich würde es jetzt nicht als Abschießkandidat einordnen.
Du meinst von den Namen her?
Von den Namen her, von den Einzelspielern her. Ja. Wenn ich mir gestern die Abwehr anschaue, mit Sané, Stambouli und Nastasic, ist ja nicht das Schlechteste in der Liga im Normalfall. Im Mittelfeld sind sie auch nicht so schlecht besetzt. Vorne, aus meiner Sicht, haben sie, und das ist natürlich ganz entscheidend, nicht die Spiele, die dann auch Spiele entscheiden können. Aber wichtig wird sein, dass sie neben aus den Einzelspielern eben auch eine Mannschaft machen. Und das sieht man eben auf dem Platz dann teilweise nicht.
Aber ist das nicht die Gefahr, Christian, auch, dass Sie sagen, okay, wir haben eigentlich gute Einzelspieler, das wird schon irgendwann wieder klappen, das funktioniert irgendwann wieder?
Na, aber Marcel hat es ja gut gesagt. Ich glaube, dass Sie ganz genau wissen, in welcher Situation Sie stecken. Und Armin hat es vorhin bei Köln gesagt, und das gilt für alle Vereine, wenn du es nicht schaffst, dass du als Einheit in dieselbe Richtung gehst, und natürlich ist die Mannschaft die erste Einheit, die das machen muss, weil sie auf dem Platz stehen, dann wirst du es nicht hinbekommen, wenn du zwar gute Einzelspieler hast, aber die Mannschaft nicht als Team funktioniert. Das größte Problem, glaube ich, einfach, dass du kommst da hin als Trainer und eine Mannschaft, die 18 Spiele verloren hat, die ist sowieso, was das Auftreten in einem Spiel angeht, sicherlich nicht die gehen nicht in die Spiele mit einer breiten Brust. Und dann kommst du als Trainer am Mittwoch und das Interview hat sich jetzt schon angehört, als wenn er schon 3 Wochen da wäre. Nach dem Motto, ich gebe jetzt noch nicht auf. Er hat gerade erst angefangen und ich bin bei dir, ja, Marcel, dass er das übernommen hat, das ehrt ihn. Ob das für ihn persönlich gut ist, weiß ich nicht, weil wenn du anfängst und du hast dann mal 2 Wochen, das auf das einzustellen, die Mannschaft mitzunehmen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dieses Selbstvertrauen, eine gute Stimmung reinzubringen und sagen, okay, das war jetzt alles. Es ist jetzt aber Vergangenheit. Das kannst du nicht mehr ändern. Alles, was jetzt kommt, kannst du mitbestimmen. Und dann, als für ihn, finde ich, es ist halt schade, weil du Mittwoch anfängst, weil du fährst nach Leipzig, da ist eine Truppe, die strotzt vor Selbstvertrauen und liegt auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, dass du das Spiel verlieren kannst. Ja. Nichtsdestotrotz kann er das ja jetzt auch mal sagen, das ist jetzt abgehakt und jetzt haben wir die Zeit und er nimmt die Mannschaft mit und du musst versuchen, sie positiv in diese 2 Wochen reinzunehmen und dann hoffen, dass du...
Wobei die Länderspielpause ja nicht immer ein Vorteil sein muss, wenn
aber in
die
der entsprechenden Phase
Spieler nicht da sind, logischerweise. Traust du Manuel Baum das zu, dass aus Schalke wieder eine Einheit wird, dass es wieder besser wird? Also erstmal nur vorsichtig formuliert.
Das Wichtigste auf Schalke ist, dass die Grundordnung zurückkehrt. Und dafür könnte Manuel Baum der Richtige sein.
Wenn Was man, meinst du mit
wenn
Grundordnung?
Wenn man an seine Augsburger Zeit zurückdenkt. Armin, die haben eklig gespielt, Augsburg. Immer mit einer guten Struktur. Keiner spielt gerne gegen diese Mannschaften. Und das muss Schalke wieder werden. Mhm. Ich bin voll bei dir. Offensive Qualität ist nicht gut genug. Mhm. Deshalb musst du erstmal wieder hinten das Ding zusammenhalten. Aber ohne Kohle läuft im Pott natürlich auch nichts. Und deshalb kriegst du auch keinen ambitionierteren Trainer im Moment als Manuel Baum. Also die Kombination könnte schon funktionieren im Sinne von solide, seriös werden und sich darauf beschränken, was möglich ist mit dieser Mannschaft.
Also ich glaube, wir sind uns schon 3 Euro, glaube ich, oder? Ohne Kohle läuft im Pott auch nicht.
Ja, wenn du das sagst, das ist ja, komm, Geld können wir immer gebrauchen.
Ich fange gerne an.
Wir haben ein ganz, ganz nettes Bild vom Spiel gestern,
Robert. Der Schiedsrichter ist in schwarz, von daher kann man nicht widersprechen.
Vielleicht gucken wir mal da drauf hier. Also Manuel Baum natürlich hier, guck mal, mit dieser, also keine Zettel, sondern die Taktiktafel. Ich persönlich muss sagen, mir geht das zu schnell. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Er wollte jetzt gerade sagen, also er weiß, was er erklären will, aber die Spieler stehen da vorne, die Steine gehen von links nach rechts.
Ja, und Stambouli spricht nicht optimal Deutsch, ne? Muss man auch bedenken.
Ja, aber er versucht ja,
Hilfsmittel
zu nehmen, um zu zeigen, was er haben will. Also das ist schon gut. Ich finde aber das, was Stefan gesagt hat vorher, du kannst natürlich nicht das, was du in Augsburg gemacht hast, mit nach Schalke nehmen. Das sind zwei grundlegende, unterschiedliche Dinge. In Augsburg weiß jeder, dass sie jedes Jahr mit ihren Mitteln, die zur Verfügung stehen, gewisse Dinge nur machen können und die Spieler sind darauf eingestellt. Und du hast es gerade gesagt, wer spielt da in der Abwehr? Das sind Leute, die sind da hingekommen, um ganz woanders zu spielen als im Abstiegskampf. Ob du das so einfach hinbekommst, das, was du in Augsburg gemacht hast, mit Schalke zu machen, die Spieler sind anders, werden Dinge hinterfragen, anders als in Augsburg. Deswegen bin ich mal gespannt.
Lass uns nochmal Manuel Baum hören. Es gab ja auch skeptische Stimmen, als er verpflichtet wurde.
Vielleicht wird sich der ein oder andere fragen, ja, ist der Baum, was ist der nicht zu klein für das Ganze? Aber lasst mich mal machen, denn ich weiß ganz gut, was ich tue.
Zu welchem Lager gehörst du? Skeptiker? Überrascht? Traust du es ihm zu?
Also erstmal, der Mann ist ja Lehrer vom Beruf eigentlich, also ausgebildeter Pädagoge. Ja. Insofern passt er schon ganz gut.
Ist das gut für den Job oder nicht?
Schalke bräuchte eigentlich einen schwer erziehbaren Lehrer. Ich glaube, das ist er nicht. Aber wir haben gerade die Taktiktafel gesehen. Ja. Ist ja das, was er vorhatte, zumindest gestern in den ersten 20 Minuten ansatzweise zu sehen gewesen, also sicher zu stehen. Ich finde die Personalie Manuel Baum insofern spannend, als dass das für mich so ein bisschen ein Eingeständnis ist von der Vereinsführung von Schalke 04 zu sagen, wir spielen halt mit diesem Kader gegen den Abstieg. Manuel Baum ist abstiegskampfkompatibel, das kennt er aus Augsburg. Insofern ist es vielleicht auch ja der Trainer, der am besten in diese Zeit auf Schalke passt.
Basti, warum ist er für dich der Richtige?
Das kann ich leider nicht mit Ja beantworten. Ich würde gerne.
Also ist er nicht der richtige
für dich? Nee, ich wäre gerne in dieser Besprechung dabei gewesen, als das entschieden wurde. Ich meine, ja. Wenn ich mich als Schalke-Fan reinversetze, ich musste die ganzen Sachen mit Tönnies aushalten. Wenn Schalke ist immer Chaos, dann bin ich jetzt für irgendwie 18 Spiele gewinne ich nicht mehr. Und dann sitzen die zusammen und denken, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Und das ist ja nicht mehr eine Kuh, das sind 400 Kühe, die sind schon ins Eis eingebrochen und liegen tot darum. Wie kriege ich die da raus? Und dann zu sagen, hier, der Manuel Baum. Und das zeigt sich ja jetzt, wie du es schon gesagt hast, der redet so, als wenn er sich jetzt schon erklären müsste, weil er 4 Spiele hintereinander verloren hat und hinterfragt sich selber, zu sagen, ja Leute, ich weiß schon, was ich vorhab. Ich find's krass und mir tun die Schalke-Fans da ein bisschen leid, weil er ein Trainer ist für mich. Ich respektiere ihn sehr, was ihr gesagt habt, mit einer Mannschaft, die wirklich darauf ausgelegt ist, zu sagen, wir nehmen den Abschiedskampf an, wir sind vielleicht auch Spieler, die eine Qualität bis hier haben und wir machen alles, was der Trainer sagt. Aber das sind die nicht. Du kannst Nastasic nicht sagen, der hat bei Chelsea gespielt, hier, du spielst jetzt wie ein Augsburg-Spieler. Ich finde, die Verpflichtung von Manuel Baum ist ein Eingeständnis von Schalke, dass sie eben ein Verein wie Augsburg plötzlich sind.
Aber das ist doch positiv. Wenn sie das nicht hinkriegen, sich mit der Realität endlich auf Schalke anzufreunden, okay, ziehe ich zurück, nicht anzufreunden, abzufinden, dass es so ist. Die haben Champions League gespielt, sie haben einen Kader bezahlt, permanent nach Champions League Kriterien. Sie haben sich in allem übernommen irgendwann. Es war immer knapp vor der Meisterschaft. Wir waren immer Meister der Herzen und all das Zeug. Stell dir vor, die hätten Rangnick hätte gesagt, also gut, wo hätte das hingeführt? Also ab Samstag geht's los, jetzt rocken wir aber das Wetter. Da ist Leipzig, muss sich aber warm anziehen, auch als Gebilde. Jetzt kommen wir wieder. Und das geht so nicht. Mit den Schulden, die haben, mit den Möglichkeiten, die sie haben, mit dem Kader, den sie haben, den wirst du nicht mit Geld, weil keins da ist, von heute auf morgen anders bestücken können. Ja, sondern du musst das Ding durchziehen jetzt.
Ein bisschen mehr Fantasie, glaube ich, hätte man mit einem anderen Trainer schon haben
können. Fantasie hatten sie über Jahrzehnte zu viel.
Weiß ich nicht. Also Ich
finde diesen Punkt von Marcel ganz spannend mit dem Eingeständnis. Also was ist Schalke eigentlich? Ich weiß nicht, wer den Geschäftsbericht von euch gelesen hat diese Woche. Da steht ja auch ganz klar drin, dass in der kommenden Transferperiode, also nicht die jetzt endet, sondern danach, in der Sommertransferperiode Schalke 04 auf dem Transfermarkt gar nichts machen kann. Denen sind die Hände gebunden.
Doch, die müssen 10 Millionen für Patienten, sollen die aber noch zahlen. Also
das, also das Ding sind diese Strukturen, ja. Also Schalke ist mittlerweile ein kleiner Verein. Es gibt 4 Vereine in Deutschland, die die Profiabteilung in der Bundesliga nicht ausgegliedert haben. Das ist Union Berlin, Freiburg, Mainz, bei allem Respekt, kleine Vereine, und Schalke. Das heißt, die haben ein strukturelles Problem. Die haben keine Grundlagen für etwas
Größeres. Aber da arbeiten sie ja dran, ne, jetzt? Zwangsläufig, logischerweise, ne?
Also das Ding ist halt, sie arbeiten ja gerade im neuen Nachwuchsleistungszentrum dafür. Also du bildest Spieler aus, die du dann vielleicht dann teuer verkaufen kannst. Genau. Es ist ein Ding, die müssen halt aufhören zu träumen. Ja? Und das tun sie gerade, aber das dauert wahnsinnig viel und wahnsinnig lange. Ja.
Das mit den jungen Spielern ausbilden und teuer verkaufen. Also wenn ein Verein über ein Jahrzehnt es geschafft hat, junge Spieler ranzuführen, ob Manuel Neuer, ob Leroy Sané, ob Max Meyer und Kolasinac und. Zwischendurch auch mal ein Goretzka, den sie aus Bochum übernommen haben. Dann ist Schalke das mit der knappen Schmiede. Sie haben das aber nicht vergoldet, weil sie auch in den Transferperioden die Verträge nicht so verlängert haben, dass sie auch Geld einnehmen konnten. Viele dieser genannten Spieler sind auch ohne Transfererlöse weggegangen von Schalke. Ich glaube, da liegt das Problem nicht. Es kommt von unten immer genug nach, auch ein Thilo Kehrer etc. Das Problem liegt daran, was Marcel sagte, Schalke ist für mich der Repräsentant des Rattenrennens, wenn man so sagt. Man investiert immer in der Hoffnung, wieder Champions League zu spielen. Und vor anderthalb Jahren, als Christian Heidel gehen musste, da war eigentlich klar, der Kader ist für die Qualität zu teuer. Und am ersten Spieltag war Schalke die 5-teuerste Mannschaft in der Liga von den Transfersummen, die man bezahlt hat, um diesen Kader zusammenzustellen. Da liegt das Problem.
Lass uns jetzt mal nach vorne gucken, mehr oder weniger. Also gestern war das Durchschnittsalter 28. Manuel Baum hat ja versucht, Leipzig zu stoppen. Aber wir gucken uns das mal an mit einer, ja, wie würdest du sagen, 5-4-1 oder 5-3-2 Formation. Hier sehen wir, glaube ich, die Fünferkette kann man ganz gut erkennen.
Naja, Kette.
Nein, sie haben versucht, das wirklich eng zu machen. Wobei ja, ich habe ihn ja einen Tag vorher gehört, dass er gesagt hat, allein zu pressen und nur darauf zu warten, ist ihm zu wenig. Er möchte auch Akzente nach vorne setzen. Das ist sicher ein guter Ansatz. Allerdings haben sie das natürlich nicht einmal umgesetzt. Also es war, dass man einigermaßen stehen kann, 20 Minuten lang gegen eine Mannschaft, wenn man sich mit 10 Leuten 30 Meter vor dem Tor befindet, vor dem eigenen, dann ist es gar nicht so schwer, dass man da nicht so weite Wege hat. Aber du musst natürlich auch schauen, dass du nach vorne Akzente setzt. Und das haben sie nicht getan. Aber das ist auch etwas, wo ich sagen muss, natürlich mit 3 Trainingseinheiten ist es auch gar nicht möglich. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Ob es klug war, jetzt in dem Spiel anzufangen, man kann sagen, es ehrt ihn, wenn er da anfängt. Allerdings fängst du halt, wenn du das Interview danach gehört hast, eben auch schon wieder mit der Niederlage an, die du dann auch noch verkaufen musst. Und ob das dann klug war und nicht zu warten, um vielleicht dann die 14 Tage zu nutzen. Ich weiß nicht, wie viele Nationalspieler weg sind, weiß ich nicht. Weil es ist natürlich auch mehr, dass man sagt, jetzt können wir mal die Zeit nutzen in der Länderspielpause, um ein paar Dinge einzustudieren. Ist natürlich völliger Schwachsinn, größtenteils, weil die Spieler, weil sie dann vielleicht 10 Spieler im Kader haben, die anderen sind weg. Gibt es ja auch etliche Fragen von Reportern. Was machen sie denn jetzt in der Länderspielpause mit der Mannschaft? Da können sie jetzt mal richtig was einstudieren. Ist meistens in den meisten Bundesliga-Vereinen lächerlich. Ne?
Ja.
Aber wäre vielleicht besser gewesen, Union Berlin, glaube ich, zu Hause jetzt, so zu starten, mit dem Sieg zu starten. Weil es geht da auch weiter. Es geht ja,
dann kommt das Derby.
Natürlich, dann, ne? wenn du das Spiel, jetzt hast du das erste verloren, wenn du das Union nicht gewinnst, dann geht ja auch schon wieder, es sind ja gestandene Spieler. Ja, Manuel Baum, egal, hin oder her, hat Augsburg trainiert, vorher hat er noch nichts trainiert. Wenn die noch 2-3 Mal nicht gewinnen, dann, Spieler müssen dran glauben. Die müssen auch an einen Trainer dran glauben, auch wenn er die Akzeptanz jetzt vielleicht am Anfang noch nicht hat. Aber dann ist es leichter, mit dem Sieg zu starten. Dann wirst du schneller akzeptiert. So weiß ich nicht, ob es klug war.
Aber ich finde, da muss er auch dran glauben. Dieses Interview, ich finde das katastrophal nach dem Spiel. Also wie er sich schon verteidigt. Ich finde, da muss man viel mehr ausstrahlen. Da muss man sagen, Leute, ich komme hierher. Ich habe alles im Griff. Das ist für mich auch eine Chance, wie du sagst. Er hat vorher nur Augsburg gehabt. Da muss ich das ausstrahlen. Für mich steht er jetzt schon so da und als hätte er schon fast aufgegeben.
Vielleicht war er ein bisschen geschockt auch, ne?
Ja, aber gegen Union Berlin kommt jetzt ein Spiel, da kannst du ja nur verlieren, weil jetzt denkt jeder genau, was du eben gesagt hast. So, ja, Union Berlin und dann kannst du gewinnen und dann kannst du gut starten. Union Berlin, das sind auch keine Graupen. Wenn die sich einspielen, wenn die gegen Schalke jetzt gewinnen, dann hast du nach 2 Spielen, hast du schon wieder eine Diskussion und einen unsicheren Trainer. Und ich glaube, das hätte man verhindern können. Sie haben das am Anfang mit Respekt behandelt. Ich finde trotzdem, dass die Verantwortlichen ihm den Gefallen hätten tun müssen, zu sagen, in Leipzig nehmen wir einen Interimstrainer oder vielleicht noch Wagner und keine Ahnung. Vielleicht hatten die auch Angst, dass Wagner in Leipzig gewinnt und die können den nicht loswerden. Ich weiß es nicht. Aber es ist trotzdem so, dass man ihm damit keinen Gefallen getan hat. Und man hat auch gesehen, dass man ihm keinen Gefallen getan hat, wenn man Interviews danach sieht. Es tut mir leid.
Gleich weiter auch mit der sportlichen Situation. Wir gehen gleich mal ins Spiel rein. Es hätte auch durchaus höher ausfallen können, die Niederlage für Schalke in Leipzig. Und ähnliches Thema natürlich in Köln, die Dauerkrise. Auch gestern wieder eine Pleite und das auch noch im Derby. Kurze Pause, sind gleich wieder zurück. Hi von Arno und Berg, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24, Doppelpass. Nur noch bei der Schalke-Krise 0-4 in Leipzig. 30 Minuten ging das gut, da stand es noch 0-0. In der 32. Minute. Christian, schauen wir mal auf die Führung für RB. Also hier natürlich Leipzig wie immer sehr aggressiv, ne?
Ja, das ist ja keine Überraschung. Ich meine, es fängt da mit dem Rechten, bei Istanbul fängt es an, anstatt da versuchen, irgendwie vorbeizukommen, musst du halt in so einer Situation generell einfach sagen, okay, ich hau ihn entweder nach vorne und dann ist das, dann stehen wir wieder gut, wobei stehen gut ist.
Sie sind eigentlich fast immer in Überzahl, ne? Außer hier. Das ist
ja, aber wir haben es ja auch eben, er versucht zu retten, Eigentor. Er versucht noch, das Ding zu verhindern. Ihm kannst du ja gar keinen Vorwurf machen. Aber wir haben es ja in den Einstellungen vorher schon gesehen. Also du stehst mit einer Fünferkette, mit einer Viererkette, eben wo du richtig sagst, Pacienza steht irgendwo in der Mitte von der eigenen Hälfte. Und trotzdem ist aber nicht wirklich jemand an dem Mann dran. Also es wird nur verschoben in den Raum. Das hat für mich dann schon von der Herangehensweise ein bisschen was von bloß nicht ein Tor bekommen, Angst haben. Du änderst es dann, wenn du sagst, okay, du musst mutig sein, du musst aggressiv sein, du musst die Zweikämpfe führen, du musst dran sein. Dazu gehören 1-gegen-1-Duelle, das ist in der Bundesliga und nicht, weil jetzt lassen wir mal spielen und wir warten und dazu ist Leipzig einfach zu stark.
Da kannst du dich hineinstellen, dass sie die Situation auch so
ausspielen. Da passt vielleicht diese Szene zu. Also da ist kein Tor daraus entstanden. Schau mal in die 42. Minute, dann kannst du das nochmal... Sie kommen immer einen Schritt zu spät, ne? Oder?
Ja, das geht, gefühlt geht es ihnen zu schnell. Also, aber nochmal, also Leipzig ist natürlich auch eine Mannschaft,
die sind auch schnell,
die,
ne?
Das ja richtig spielen können. Aber die Abstände, also da ist ja, sie stehen immer dazwischen und nicht an den Leuten dran. Also, und sie stehen nochmal mit 8 oder 9 Mann hinten, aber keiner ist direkt an einem Gegenspieler dran.
Man, zu dem Thema mutig spielen. Vor dem 0-1, das fing jetzt an mit dem Fehler von Stamboli, bin ich bei dir, der muss klarer spielen. Aber das beginnt schon vorher auf der linken Außenbahn, haben wir jetzt nicht gesehen. Da spielt ein linker Außenbahnspieler ohne Not, ohne Gegnerdruck, den Rückpass zum Torwart. Und der ist dann im eigenen Fünfer mit dem Ball und weiß nicht wohin. Als ob die Torhüter die besseren Fußballer wären. Wenn ich doch als Mittelfeldspieler Platz habe auf der linken Bahn, dann muss ich mal versuchen, konstruktiv nach vorne zu spielen. Und da merkt man, wie tief diese Verunsicherung in der Psyche ist, dass du ohne Noten Rückpass auf Ralf Fährmann spielst, als ob der dann die bessere Spieleröffnung machen könnte als der Feldspieler. Und das passiert mir heutzutage im Fußball sowieso viel zu oft, dass man hinten rum spielt, anstelle mal den Ball in die gegnerische Hälfte zu transportieren. Wenn die Stürmer von Schalke etwas können müssen, dann ist es ein Ball fest.
Da war ja kein Schalker Stürmer in der anderen Hälfte. Ja, das war das Problem.
Spiel einmal flach an, der hält den Ball und die anderen können hinten rausschieben.
Ich weiß, das war ein kompletter Gegenentwurf. Ja, dieses Spiel von Schalke ist echt der komplette Gegenentwurf zu Leipzig, wo du das gerade sagst, nach vorne spielen. Mhm. Ihr müsst es euch mal anschauen. Leipzig, auch die Innenverteidiger, die spielen nie einen Ball quer. Die spielen immer nach vorne. Das ist der komplette Gegenentwurf.
Wobei, die sind auch High-End, Robby. Also Leipzig, finde ich, hat einen super Kader, für wenig Geld einen super Trainer. Oh ja. Und sind also nicht
ab
umsonst.
Und zu spielen sie auch mal quer, davon mal abgesehen. Ne? Aber
ja, sehr ungern gesehen.
Sehr ungern gesehen.
Und das Trainereinstellung.
Ne? Aber lass uns mal das 2-0 anschauen. Ich glaube, da wird auch noch mal ganz klar, also da ist ja nur...
Steil.
Das ist ja nur ein. Ach, da waren zwei Leipziger jetzt, Forsberg und Angelino im.
Also, ich meine, wenn du die Szene jetzt siehst, du kannst steil spielen, weil sie werden ja nicht. Das ist ja nur Begleitschutz. Also, da ist ja niemand dran. Dann kannst du auch steil spielen. Da kannst du nach vorne spielen, wenn der frei ist. Der kann klatschen lassen auf jemanden, der frei ist. Also, jetzt, ich möchte die Leistung von Leipzig nicht schmälern. Aber da, wir sind ja bei dem Punkt, der Unterschied ist ganz einfach, der ist im Kopf, der ist zwischen den zwei Ohren. Wenn du sagst, du bist als linker Verteidiger, du hast 18 Spiele verloren, dann gehst du auf den Platz und denkst du, hoffentlich mache ich keinen Fehler.
Ja, 18 haben sie nicht verloren, haben 18 nicht gewonnen. Aber
jetzt 19.
Aber Angelino hat
nicht gewonnen.
Aber du warst ja nun oft genug in dieser Position.
Ja.
Links, hinten, mit Drang nach vorne.
Nee, ich war meistens
Drang
nach vorne.
Also ja, eben. Drang nach vorne bei dir groß geschrieben.
Ich wollte auch sagen, was hast du denn für eine Wahrnehmung von ihm eigentlich?
Ja, Rakete.
Ja, ich musste mal schimpfen, weil er wollte dann auch noch nach vorne. Aber ich gesagt, beide geht nicht.
Oh, Gottes Willen. Wer bei Milan
spielen kann. Lass uns darüber nicht mehr reden.
Bei Milan auf der Maldini-Position.
Ja, das stimmt.
Aber ich finde, wir haben jetzt hier 3 Szenen von diesem Spiel gesehen. Und ich habe das Gefühl, die Schalker Spieler standen immer auf derselben Stelle. Du hast immer dieses Konstrukt gesehen, wo die da stehen und haben sich nicht bewegt. Die Leipziger konnten machen, was sie wollten. Aber ich glaube, an der Stelle muss ich meine Kritik an Manuel Baum, die ich hatte, ein bisschen relativieren. Das ist trotzdem Leipzig und der hat keine Zeit gehabt, die darauf einzustellen. Der konnte jetzt nur irgendwie so einen Notfallplan machen. Wenn du dann in Leipzig spielst, glaube ich nicht, dass wir das, was du gerade gefordert hast, das kann man auch nicht verlangen. Du kannst dem linken Mittelfeldspieler nicht sagen, ja, jetzt hast du plötzlich Selbstvertrauen, jetzt fährst du nach Leipzig und jetzt machst du da irgendwas.
Einen Pass über 20 Meter nach vorne.
Ich meine die Systematik in dem Spiel, dass die sich da nicht abschlachten lassen. Ich glaube nicht, dass Manuel Baum sehr, sehr viele Möglichkeiten hatte, dieses Spiel zu gewinnen, weil er das, was er vorgefunden hat, das hat er ja nicht zu verantworten. Ich meine, der kommt in eine Wohnung, die komplett vermüllt ist, der muss halt da auch erstmal aufräumen. Da kannst du nach 10 Minuten keine Gäste einladen.
Aber er wird auch, diese Mannschaft wird Leipzig auch, wenn er noch 4 Monate da ist, nicht schlagen, weil sie miteinander nichts zu tun haben. Das ist Leipzig ganz woanders. Was er hinkriegen muss, und das ist das Einzige, um was es gehen kann, ist, dass wenn du das erste Tor kassierst, dass nicht sofort alles zusammenbricht.
Ja.
Und das ist schwer genug. Mhm. Und das wird nur gehen über mal irgendwo ein Spiel gewinnen und wieder feststellen, du, wir können ja doch noch kicken. Natürlich sind sie von den Namen her, zum Teil sind sie von den Namen her zu gut und von ihren charakterlichen, also das ist kein Vorwurf, sondern einfach, das sind Spieler für Champions League geholt worden, die Fußball spielen wollen, also so Haritz und all was, Namen Stambouli, das ist, die können ja alle kicken, nur jetzt sollen sie Abstiegskampf führen und daran geht aber kein Weg vorbei. Das heißt, ja, du hast so viele Dinge, die du nicht ändern kannst. Das Einzige, was du hinkriegen musst, ist, und das wird die Frage sein, glauben Sie ihm das, kriegt Baum das hin, dass er über eine Struktur und dass er sich so mitnehmen kann, dass sie nicht, wenn ein Gegentor fällt, das Erscheinen einstellen, weil das war ja
es ist sowieso gelähmt, die waren ja gelähmt. Ist sowieso die Herangehensweise, ist die Frage, wie geht man ran? Wir haben natürlich ständig gesagt, wir spielen nur gegen den Abstieg. Dann hast du so eine Art Selbstprophezeiung, wo du dann wirklich auch gegen den Abstieg spielst. Also wenn ich jetzt wirklich nichts kann, wirklich, wenn ich jetzt immer schwächer bin wie der Gegner, ja, und er ist permanent stärker, dann muss ich, glaube ich, das machen, dann muss ich Mittel finden, wo ich sage, ich muss immer richtig gut stehen. Aber ich glaube schon, man sollte auch die Stärken der Spieler, und wenn sie doch dann besser sind, wie sie momentan spielen, vielleicht ihnen auch versuchen, dann ihre Stärken zu geben. Und nicht dauernd darüber zu sprechen, weil das weiß ja mittlerweile jeder, dass man natürlich eine schwere Saison hat und so weiter und so fort. Und trotzdem sind sie normalerweise individuell besser besetzt als viele andere. Ist normalerweise eine Mannschaft zwischen Platz 8 und Platz 12 in der Liga, würde ich mal sagen. Und vielleicht sollte man mal wieder daran erinnern, dass sie auch wirklich mal gute Fußballer waren. Weil sie waren ja nicht umsonst auch mal, waren ja auch einige dabei, wo sie Zweiter geworden sind, Vizemeister, auch wenn sie nicht den berauschenden Fußball gespielt haben. So lange ist es noch gar nicht her. Und jetzt sind sie plötzlich Abschiedskandidat. Also ich glaube nicht, dass das die richtige Herangehensweise ist. Wenn man völlig blind wäre und sagen würde, Schalke hat immer da oben zu stehen. Das weiß aber jeder, dass es schwierig wird. Und trotzdem möchte ich ein bisschen mehr Selbstvertrauen mit so einer Mannschaft.
Jetzt haben wir viel über den neuen Trainer geredet, Manuel Baum. Jetzt wollen wir noch mal hören, was er zum Spiel gestern gesagt hat.
Wir haben eigentlich in allen Spielphasen nicht gut gespielt. In der Defensive sind wir nicht in die Zweikämpfe gekommen nach Balleroberung. Haben wir gleich wieder verloren, sind nicht in Umschaltsituationen gekommen. Mit Ball haben wir uns zu wenig zugetraut. Also es war eine verdiente Niederlage.
Ja, gut zusammengefasst. Gut, eine Sache müssen wir noch, oder wollen wir aufklären, ne? Oder besprechen, sagen wir es mal so.
Genau, wir wollen noch auf den Torwartwechsel in der Halbzeitpause schauen. Allerdings haben wir auch versprochen, dass wir heute natürlich den Transfermarkt im Blick haben. Deswegen hier schon mal ein kleines Update. Die Bayern sind ja noch fleißig auf der Suche, vor allem auch nach einem Backup für Robert Lewandowski. Da kommt ein neuer Name ins Spiel, den hat man noch nicht auf dem Zettel. Erik-Maxim Choupo-Moting, momentan vereinslos, würde also keine Ablöse kosten, war zuletzt bei PSG. Und unser Reporter vor Ort an der Sebener Straße, Florian Plettenberg, hat also bestätigt, dass man da dran sei. So, jetzt zu der Halbzeitpause und zum Torhüterwechsel bei den Schalkern. Also Ralf Fährmann blieb zur Pause in der Kabine und der neue Frederik Rönnow, der ja erst unter der Woche verpflichtet wurde, kam dann zu seinem überraschenden Debüt. Und es kam vielleicht ein bisschen Unstimmigkeit auf, warum, wenn man mal den Kapitän hört. Omar Mascarell, der hat Folgendes nach dem Spiel dazu gesagt.
In football, this thing happens. We have many players. Everyone is ready to play, and it's just a tactic thing. So, I don't see a problem in this change.
Also, man könnte jetzt annehmen, dass das taktische Gründe hatte. Das war aber nicht der Fall. Das wollen wir an dieser Stelle auch nochmal aufklären. Wir haben heute Morgen auch nochmal mit Schalke gesprochen. Die sagen nochmal, also das hat wirklich muskuläre und Verletzungsprobleme. Das hier war der Tweet, den Schalke abgesetzt hat in der Zeit. Also, Renno hütet nun das Tor, weil Ralf Fährmann angeschlagen vom Platz musste. Und er selbst, der neue Keeper, hat gesagt, ja, das wurde ihm schon gesagt. Nach 10 bis 15 Minuten wurde er da schon vorgewarnt, hat sich also aufgewärmt. Somit hatte dieser Wechsel keine taktischen Gründe, aber Renault hat sich gut geschlagen im Tor. Natürlich entsteht da eine Torhüterdiskussion.
Ja, ich muss dich mal fragen, ich finde dieses Bild ja so schön da, also vor seiner Einwechslung, wo er da taktische Anweisungen bekommt. Was sage ich einem Torwart denn, außer halt die Bälle?
Also mit Torhütern habe ich
so wenig gehabt. Keine Ahnung, also wir haben echt überlegt.
Das ist eine Taktik, ich meine, ich habe ja schon viel erlebt, ich bin ja ein paar Jahre im Geschäft gewesen.
Ja, aber eben.
Dass man jetzt einen taktischen Wechsel auf der Torhüterposition in der Halbzeit macht, das habe ich noch nie gehört. Aber
also Renault ist halt schon der spielerisch stärkere Torwart im Vergleich zu Fährmann, würde ich mal so sagen. Aber die Aussage des Kapitäns zu denken, dass das auch nur taktische Gründe haben könnte in dem Zusammenhang, die finde ich schon ziemlich bitter. Ich meine, Manuel Baum war früher Torwart, der wird wissen, was er tut auf der Position zumindest. Aber das ist schon ein sehr merkwürdiger Satz.
Ich denke, es ist ja ein Missverständnis. Das können wir, glaube ich, so sagen.
The Spanish and the German. Yeah.
That's the truth.
Speech problem.
Glaube ich auch. Also den Mascarell würde ich an der Stelle O-Ton nicht überbewerten.
Lass uns gern spekulieren,
aber
an mancher Stelle aufhören.
Eigentlich die heißeste Position irgendwie erklären. Die Jungs sind wirklich down under. Die sind im Moment vollkommen platt. Und dann soll der den Torwartwechsel erklären. Und jeder weiß, Fährmann war aussortiert auf Schalke. Genauso wie Rudi, wie Uth und so. Jetzt spielen die Jungs auf einmal wieder. Und dann geht der Fährmann raus. Was soll er denn sagen in der Situation?
Also, wir haben mit Schalke gesprochen, beziehungsweise Schalke mit uns. Es war ein Missverständnis. Ja. Ralf Fährmann angeschlagen, gute Besserung an dieser Stelle. Fertig aus, es war nur so eine lustige Aussage, wie du sagst. Dein Englisch fand ich übrigens auch sehr beeindruckend. Wir machen einen Spot, dann geht's gleich wieder weiter hier bei uns mit Borussia Dortmund. So, dass es funktionieren könnte beim BVB mit einer Offensivabteilung, die nur aus Youngstern besteht, das hat sich ja früh angedeutet. Aber jetzt klappt das Ganze scheinbar so gut, dass selbst die etablierten Angreifer im Team um ihren Platz fürchten müssen.
Nochmal pushen den Neuen. Erster Startelfeinsatz für Marco Reus, ins Team gekommen nach Sanchos Erkrankung. Aber im Rampenlicht standen wieder einmal die Jüngsten auf dem Platz. Erling Haaland, schon wieder ein Doppelpack für den 20-Jährigen, macht 4 Saisontreffer in erst 3 Bundesliga-Partien. Dazu der uneigennützige Assist zum 4:0 Endstand, sein erster. Eine genauso beeindruckende Bilanz hat der erst 17-jährige Giovanni Reyna vorzuweisen, nur spiegelverkehrt. 1 Tor, 4 Assists. Der US-Amerikaner ist aus der Startformation der Dortmunder kaum mehr wegzudenken. 3 Treffer legte Reyna auf gegen Freiburg. 3 Torvorbereitungen in einem Bundesligaspiel. Das übrigens schaffte bei den Schwarz-Gelben zuletzt ein gewisser Reus vor 4 Jahren. Der Kapitän, mal abgesehen von dieser Kopfballchance unauffällig, ging nach 70 Minuten von Bord. Höflicher Applaus für den lange Zeit Verletzten. Misserfolge hat man beim BVB ja oft mit dem Fehlen von Reus erklärt. Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein und vielleicht ist ja was dran an unserer These. Reyna ist der neue Reus.
Christian, wie gefällt dir unsere These? Gut, das dauert ja sehr lange heute hier.
Also jetzt muss ich sagen, dass natürlich Marco Reus immer unglaublich viel Pech hat mit Verletzungen und Krankheiten und dadurch natürlich öfter mal ins Hintertreffen gerät. Aber was Marco Reus, wenn er fit ist, zeigt und leistet, dann müssen die Jungs noch eine Weile spielen.
Dauert noch.
Deswegen sollte man da ein bisschen Respekt haben. Was ich aber gut finde, ist, dass sie jetzt so junge Leute haben. Aber sie sind natürlich, und das weißt du auch aus der Erfahrung, sie sind eingebettet in erfahrene, alte Haudegen. Also wenn ihr da Witzel, Rummels, Can und dann läuft dann Reyna, daneben läuft der Bellingham und vorne der Haaland. Die sind eingebettet in Erfahrung und können da dementsprechend auch gut aufspielen. Aber es ist super erfrischend, macht richtig Spaß und für Dortmund freut es mich, weil sie jetzt, eben wurde es ja angedeutet, wenn sie verloren haben, war Reus nicht da. Jetzt haben sie scheinbar.
Also sie haben mehr Alternativen, sagen wir jetzt erstmal vorsichtig so. Die Szene da am vorm Spiel, die fand ich auch beeindruckend. Hast du die gerade gesehen? Haaland und Reus?
Ja, weißt du,
schau mal, gucken. Siehst du es da?
Du, Haaland ist 2 Meter groß.
Wahnsinn, ne?
Und wenn
und Wikinger.
Ja. Das muss ja auch auf Augenhöhe irgendwo sein. Nur es muss klar sein, wer der Kapitän ist. Ich habe immer gesagt, und das war letzte Saison, haben wir dieselben oder sehr ähnliche Dinge besprochen. Wenn sie gut spielen, und vor allem die Jungen auch, ist das mit das Sexyste, was es an Fußball gibt. Also das ist, ich kenne kaum eine Mannschaft, der zuzugucken ein solches Vergnügen ist, weil es wirklich Kinderfußball ist zum Teil. Wie junge Hunde, das hat eine solche Unbekümmertheit. Aber dann haben sie in Augsburg gespielt und die Augsburger haben gesagt, das kann ja sein, dass ihr das könnt, nur heute wird das hier nicht so sein, weil wir werden nicht mitspielen. Also wir machen das nicht, wir spielen das, was wir können. So, wo waren da die Jungen? Da brauchst du die Reusens. Insofern, also wenn du jetzt sagst, Rena spielt, Reus bleibt bitte freundlicherweise draußen, dann werden wir noch einen 16-Jährigen finden für Hummels. Mal gucken, wo du dann. Nein, die Balance wird doch stimmen müssen. Und Reus, das macht Favre richtig gut, finde ich, ohne dass ich die medizinischen Werte kenne. Aber wenn einer so lange verletzt war und den jetzt, wenn du ihn nicht brauchst in dem Spiel, kannst du nach 70 Minuten sagen, langsam so. Das kennt ihr doch lang genug. So, lass ihn mal kommen. Sie werden Reus noch sehr, sehr brauchen, weil solche Spiele wie gestern, wo Freiburg sagt, wir machen das mutig, wir pressen sehr hoch. Wenn das gelingt, ist es gut. Wenn es nicht gelingt, gibt es 4 Stück. Ist ein ganz.
Das haben wir mal gesagt, wenn jemand mitspielt, so wie Freiburg oder so.
Und es wird genug Mannschaften geben, die sagen, das machen wir aber nicht mit. Und dann haben die Jungen aber in Augsburg, hast du gesehen, wie sie gestaunt haben,
bis ja,
aufs Hölzchen gab. Und dann waren sie ganz, das fanden sie nicht so lustig.
Aber ich finde genau, das ist genau die richtige Frage. Ich meine, ich habe bei Borussia Dortmund hunderttausende Fragen, außer diese. Also ich glaube, das ist ein 17-Jähriger, dass wir da jetzt mit Reus vergleichen müssen. Bei Dortmund hat man echt viele andere Fragen. Also man kann es ja nicht greifen. Du hast immer das Gefühl, genau was sie gesagt haben, die spielen einen überragenden Fußball und die bringen das. Die haben auch Spieler, wie du es gesagt hast, dieses Gerüst, wo man eigentlich denkt, dass solche Dinge wie in Augsburg nicht passieren. Wo ist denn Witzel in Augsburg, der sich hinstellt, Leute, ich gebe euch Ohrfeigen, wir gewinnen jetzt dieses Spiel hier, haltet mal dagegen, weil er kann es ja auch. Und Haaland ist so ein Klotz. Wie kann Haaland sich von irgendwelchen Augsburg-Spielern beeindrucken lassen? Ich verstehe es nicht und ich habe das Problem, selbst wenn ich die Möglichkeit
hätte... Ja, ein bisschen kicken können die auch, ne? Also komm.
Ja, aber trotzdem musst du in Augsburg gewinnen, wenn du diese Ambition hast, fertig aus. So.
Nur eine
Frage. Das ist ja eine andere Sache.
Wenn du sagst, es stellen sich viele Fragen, stelle ich mal die Frage, wie kann der Trainer am... wo sie dran sind, Bayern zu schlagen, 2-2, Haaland ist super drauf im Supercup, wieso wechselt der denn aus?
Ja, aber das ist,
der ist Galopper des Jahres mit Vollspeed, der macht dem Neuer noch einen rein.
Er nimmt aber Haaland raus. Den Entscheidenden Reus macht er nicht. Ne? Den Entscheidenden macht er dann
einen,
nicht.
Weil einen, Thomas. Aber die Dynamik des Spiels im Supercup-Finale war eindeutig pro Borussia Dortmund in dieser Phase. Und du hättest den Jungs auch mal Wind unter den Flügeln geben können. Hey, wir holen den ersten Titel. Weil Fußball hat eben auch, kostet schon wieder, sehr viel mit Mentalität zu tun und mit Siegermentalität. Und ich finde, im Supercup hätte Dortmund stechen müssen, aber der Trainer wechselt, Haaland, Reus, kann ich verstehen, Marcel, Thema Regeneration nicht überpäsen und Hummels aus. Also das Signal fand ich ziemlich befremdlich, wenn aber du sagst,
das,
wir müssen andere Fragen stellen in Dortmund. Das wäre meine Kernfrage.
Das ist das, was ich einleiten wollte. Das ist das, was ich einleiten wollte. Die Fragen würde ich gerne dem Trainer stellen, aber ich habe das Gefühl, er kann sie nicht beantworten.
Ja. So, Robert, komm, wir gehen mal rein. Und, ich finde dieser Haaland ja trotzdem. Ne?
Das ist
der, ist der Vorsteher. Wir schauen mal auf 1-0.
Bitte?
Dann kannst du es vielleicht nochmal anhand des Tores auch erklären. Dann.
Wenn man,
also Reus übrigens, Balleroberung. Ne?
Ja, wenn man solche Spielzüge sieht von Borussia Dortmund, achten wir mal drauf, warten wir kurz ab.
Jetzt hier, da.
So, dieses Attackieren da.
Genau.
Und dann in die Tiefe. Es ist eines der spannendsten Fußballmannschaften Europas. Aber Stefan hat es gerade angesprochen, gegen den FC Bayern gab es eine entscheidende Szene im Supercup. Ganz ähnlich übrigens, Ballverlust. Da war es nur Delaney gegen Kimmich. Da hat sich Delaney ganz ähnlich den Ball abnehmen lassen von einem Kimmich, der es unbedingt wollte. Und da sind wir auch bei der Thematik, was ist, wenn es nicht so läuft? Was ist, wenn ein FC Augsburg kommt und sich mit den Türstehern da hinstellt und die Jungs mal richtig eindreht? Diese Szene, diese Ballverlustszene, ist schön und toll, also gut, wie Borussia Dortmund das erzwingt. Aber die Ballverlustszene gegen den FC Bayern ist für mich ganz entscheidend, denn genau das unterscheidet Borussia Dortmund und den FC Bayern. Ja, Kimmich will das Ding und Delaney lässt sich im Supercup den Ball abnehmen wie ein B-Jugendlicher.
Und dann schauen wir nochmal auf das nicht mehr ganz entscheidende 4-0 in der Nachspielzeit. Armin, der hat ja wirklich Power, der Haaland, ne? Wenn der losläuft vom eigenen 16er immer. Guck mal hier wieder. Freiburg natürlich total offen. Hättest du gedacht, er spielt ab?
Ein guter Spieler spielt ab. Und er ist ein guter Spieler.
Also ja.
Ja, hat er genau richtig gesehen und uneigennützig. Ich glaube, das macht ihn auch aus. Insgesamt haben sie wirklich eine hochtalentierte Mannschaft. Aber was ihnen dann natürlich fehlt, das sind immer so zwei Dinge. sage ich mal, gegenüber den Bayern dann, dass sie natürlich schon hinten jetzt mit Hummels einen gestandenen Spieler haben, sie haben mit Witzel einen gestandenen Spieler. Mhm. Aber vorne, wenn ich halt dann, Haaland für mich ein überragender Spieler, aber er ist noch ganz jung, ja, Reina ganz jung, Sancho ganz jung, alle ganz jung. Wenn es läuft, wenn sie Mannschaften haben, wo sie spielerisch durchkommen, dann glaube ich, sind sie, ist toll anzusehen. Und sie wachsen ja noch. Das ist ja ganz klar, sie werden noch älter. Aber der Unterschied ist halt, bei so Spielen jetzt, wenn ich Augsburg sehe, ich glaube, eine einzige Torschance in der zweiten Halbzeit.
Da haben wir das Gefühl, sie haben da noch keinen.
Sonst keine einzige Torschance in der zweiten Halbzeit, wo es wirklich schon im zweiten Spieltag wichtig ist, dass du natürlich dranbleibst. Ja. Wenn du da Lewandowski und Müller hast, sind es einfach gestandene Spieler, die unbedingt dieses Spiel gewinnen wollen. Und das hat mir gefehlt. Und ich hoffe, das kriegen sie relativ schnell rein, dass sie diese Spiele mit aller Macht auch gewinnen wollen. Und da fehlt mir vorne dann bei aller Jugendlichkeit, was ja toll ist, dass du so einen Spieler hast, haben sie ja gut eingekauft. Ja. Aber da hat Bayern, ist der große Unterschied, dass du dann eben jemand hast, der wirklich nicht verlieren will, ist Müller und ist Lewandowski und hast die erfahrene Spieler.
Ja. Diese Schwankungen sind ja auch durchaus normal, ja, bei so einer jungen Mannschaft. Das Ding ist, zieht mal das Phänomen Haaland ab bei Borussia Dortmund. Und dann schauen wir nochmal aufs Augsburg-Spiel. Also was ist, wenn Haaland nicht dort spielen würde? Und das ist das, was mich so ein bisschen sorgt auf internationalem Niveau, wo die Champions League
auch bald ansteht. 17 Tore in 18 Bundesliga-Spielen.
Aber die Frage ist auch, der Unterschied ist ja das, was Armin sagt. Mhm. Wenn sie auf Mannschaften treffen, und das wird international mit Sicherheit, nehmen wir Beispiel Atletico Madrid, ist, glaube ich, das allerbeste Beispiel, wo ausgeschlafene Hunde spielen, die verteidigen können. Mhm. Ist dann Haaland immer noch so stark oder ist er dann stark, wenn er eben diese Räume hat? Bayern München steht hoch, greifen an, wo er laufen kann, von hinten los sprintet, wo er seinen Körper, wo er die Schnelligkeit einbringt. Steht eine Mannschaft mal mit gestandenen, richtig ausgeschlafenen Verteidigern, ein bisschen ist dran, schafft er es dann auch? Und das sind jetzt gerade der Schritt, wo ihr wahrscheinlich auch darüber diskutiert habt, wo ihr sagt, du spielst gegen Mannschaften, wo du Lösungen finden musst, wie Bayern München oft hat, wo die Mannschaften stehen hinten drin, du hast weniger Raum, der Ball muss punktgenau kommen, der erste Kontakt muss sitzen und du kannst dir keine Fehler erlauben. Dass das eventuell noch das Problem ist, dass du sagst, gegen diese Mannschaften sich durchzusetzen, ist das Problem.
Muss das aber von Haaland kommen oder muss nicht irgendjemand Haaland in diese Position bringen?
Also so ist es.
Ich glaube nicht, dass Haaland derjenige ist, der irgendwie vier Spiele austribbelt, sondern ich kenne es aus Frankfurt mit Bas Dost zum Beispiel. Du hast Bas Dost da stehen, wenn du den Ball hinlegst im 16er, trifft er safe. Und ich glaube, bei Haaland ist es genauso, wenn du wirklich Konstrukt findest, und das hat der Trainer auch gefragt, weil das ist doch nichts Neues für Borussia Dortmund. Ich habe das Gefühl, immer wenn es irgendwie ernst wird, verlieren die in Augsburg. So, das ist so, da würde ich wahnsinnig werden. Und ich habe das Gefühl, der Trainer wird auch wahnsinnig, kann es mir aber auch nicht vermitteln, warum das der Fall ist. Weil das ist ja kein neues Phänomen. Wir reden über eine neue Mannschaft, die haben neue Spieler bekommen. Haaland ist jetzt auch nicht so lange dabei. Aber dieses Problem hatten die vor Haaland auch schon. Dann spielen die irgendwo in was weiß ich was und verlieren da 1-0. Das macht Bayern eben nicht. Die spielen vielleicht auch Kacke, dann macht Müller irgendwie ein Tor und dann gewinnen die da.
Aber natürlich, wir jubeln sie. Wenn du das gestern gesehen hast, alle jubeln über das. Weil das ja nochmal, ich bleib dabei, deswegen geht man auch ins Stadion. Das macht doch richtig Spaß. Das ist nicht verkopft. Absolut, ja. Das ist nicht versucht, den Gegner am Gewinn zu hindern, sondern das ist Tempo und Spielfreude. So. Tempo, Spielfreude geht nur mit Platz. Deswegen, das Haaland ist schnell. Sie werden oft genug, weil Sie sagen, sie irgendwo verlieren. Irgendwo ist es meistens so, dass die sagen, nee, das können wir nicht. Wir bleiben mal da, wo wir sind. Gib ihm doch mal den Ball. Ballbesitz bei Augsburg, weiß nicht, 25%. Lass sie doch machen. Ja. Wir stellen uns hin, wir machen das, was wir können. Und das nimmt der Augsburg nichts weg, um Gottes Willen. Nicht, dass wir so tun, die können nicht kicken. Nur, denen war klar, wenn wir das mitspielen, rennen die uns in Grund und Boden. Freiburger haben es mutig. Wenn ich höre mutig, weiß ich, Haaland kriegt wieder 30 Meter, wo er sprinten kann. Das ist auf dieses Problem werden sie immer wieder stoßen. Und die Frage wird sein, kriegen sie einen Plan B hin? Die Mannschaft hat, für meinen Geschmack, ist so getrimmt auf dieses, ich habe vorhin gesagt, sexy, auf dieses Tralala-Fußball spielen, Tempo und ihre Technik und all ihre Unbekümmertheit. Was ist, wenn der Wind von vorne kommt? Aber das Thema hatten wir letztes Jahr genauso.
Hat Favre das nicht mit seinen anderen Mannschaften Berlin und Gladbach genau geschafft? Also ich glaube, mit der Hertha hat Favre alle Spiele 1-0 gewonnen.
Also man kann es ja vergleichen. Also ich glaube, das ist die Krux an der ganzen Geschichte. Sie haben da wirklich tolle, junge Spieler geholt. Haben sie da wirklich ein gutes Auge gehabt.
Ja, und das darfst du ihnen ja auch nicht wegnehmen.
Nein, das darfst du ihnen nicht wegnehmen. Sie haben tolle Spieler. Und natürlich sind die, weil sie 20, 17, 19, also
jetzt kommt lauter Junge.
Die Problematik an der ganzen Geschichte ist doch die, ist es tolle Leistung, die Spieler geholt zu haben. Nur wenn die jetzt dann richtig gut werden und wenn die noch mehr wissen dann im Endeffekt, wie es geht, wenn der Haaland dann 22 ist oder der Sancho dann 23 ist und der Reyna, dann sind sie wieder weg, dann müssen die wieder aufbauen. Ja. Wenn die jetzt natürlich, wenn du diese Mannschaft das mal 5 Jahre zusammenlässt, dann haben die natürlich eine ganz andere Reife und dann hätten sie eine Supermannschaft. Das ist doch die Problematik. Aber du kannst die Spieler ja dann nicht halten. Ja?
Also Armin, zur Not gehen sie dann zu Bayern wieder. Du weißt doch, wie das ist in der Regel. Also,
wenn Bayern
die übrigens, die Luxusprobleme hätte der erste FC Köln gerne. Also, der Druck auf Markus Gisdol und seine Mannschaft wird immer größer. Darüber reden wir gleich. Und vorab, wie immer, können Sie 100.000 Euro gewinnen. Viel Glück, bis gleich. Hi von Adel und Ben, live aus dem Hotel, damit wir Flug haben. 24 Doppelpass. Das 1:3 des 1. FC Köln war das 13. Spiel in Folge ohne Sieg. Die Serie hat allerdings weniger mit Pech als mit Unvermögen zu tun. Seit dem ersten Geisterspiel im März sind die Geißböcke komplett von der Rolle. Und dem Trainer Markus Gisdol gehen langsam aber sicher auch die Argumente aus. So schaut's aus.
So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Quizfrage: Wer hat zurzeit beim 1. FC Köln als einziger Normalform? Richtig, Hennes. Der hat aber wegen Corona leider Stadionverbot. Ansonsten herrscht schon wieder Kölle-Alarm. Kurz zusammengefasst: keine Punkte, keine Kohle, keine Ruhe. So schaut's aus. 3 Spiele, 0 Punkte. Gegen Gladbach darf man verlieren. Gegen Bielefeld darf man aber auch mal gewinnen. Apropos gewinnen, seit 13 Spielen hat Köln nicht mehr gewonnen. 13. Wenn es da mal nicht für den Trainer bald 13 schlägt. Markus Gisdol oder wie böse Zungen sagen, the next David Wagner. So schaut's aus. Man darf nicht unterschlagen, als Markus Gisdol letztes Jahr kam, waren Hennes und der Rest des Clubs schon wieder mit einem Bein in der zweiten Liga. Doch Gisdol legte einen ebenso gewaltigen wie unerwarteten Zwischenspurt hin und sicherte den Klassenerhalt. So schaut's aus. Dann kamen Corona und die Geisterspiele. Und ganz ehrlich, der FC ohne Zuschauer ist wie Köln ohne Rhein und ohne Dom, also zweitklassig. Und plötzlich fiel auf, dass Corona ganz offensichtlich nicht nur auf die Atemwege geht. Zitat Gisdol nach einwöchiger Quarantäne. Du siehst die Leute draußen auf der Straße laufen oder im Eiscafé sitzen. Da siehst du, welche Opfer du bringst.
Wenn man das, was Herr Gisdol sagt, den ich sonst sehr schätze, also wenn ich anschaue, wer in Deutschland alles Opfer bringt derzeit, ja, wenn ich anschaue, wie Pflegeberufe jeden Tag in wirklichen Lebensgefahr arbeiten.
Dann gehört die Kölner Profiabteilung bestimmt nicht zu den Opferlämmern. So schaut's aus. Die Wahrheit ist, Köln opfert weiter Punkte, liegt fest zementiert im Tabellenkeller und kann einfach kein Corona. 2 Fragen zum Schluss. Wird Gisdol Wagners Marke von 18 sieglosen Spielen übertreffen? Und wie viel Sinn machte es im Sommer, den Vertrag mit einem Trainer, der noch ein Jahr Vertrag hatte, um weitere 2 Jahre zu verlängern, obwohl der damals 1:6 in Bremen untergegangen ist und 10 Spiele in Folge nicht gewonnen hat? Geniestreich von Held oder doch eher Corona-Nebenwirkung? So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Armin, fangen wir doch mal mit der letzten Frage an. Warum wurde der Vertrag verlängert, obwohl noch ein Jahr, Markus Gisdol noch ein Jahr Vertrag hatte?
Also ich habe jetzt keinen Kontakt nach Köln, schon lange nicht mehr. Außer mit Alex Welle spreche ich ab und zu mal. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie eben Zeichen setzen wollten, ja, dass sie Kontinuität reinbringen wollen und dass sie durch dieses Zeichen, dass der Trainer verlängert wird, auf jeden Fall sagen wollen, mit dem wollen wir die nächsten Jahre arbeiten. Was ja auch nicht schlecht ist, wenn man Kontinuität reinkriegt. Und anders kann ich es mir nicht erklären.
Denk ich auch, es war der verzweifelte Versuch von Horst Held, Konstanz zu schaffen. Die war in Köln in den letzten Jahren einmal da, als Stöger Trainer war, auf dieser Position zumindest. Und sonst schon sehr, sehr lange nicht mehr. Gestern das Spiel, es waren, also mal klar, es wurde auch in dem Beitrag deutlich, man kann gegen Gladbach verlieren, aber die Art und Weise, wie, in Köln war das erste Mal im letzten Gladbacher Drittel, da stand schon 0-2, ja?
Und auch das nur, weil Sommer den Ball nicht gut verarbeitet und Andersson an Pfosten schießt. Muss natürlich das 1-2 fallen, aber zu dem Zeitpunkt kann Gladbach auch schon 3-4-0 führen zur Pause, kann Gladbach 5 Tore schießen.
Also Stefan, machen wir gleich, das Spiel machen wir gleich. Nochmal diese Vertragsverlängerung.
Ja.
Hat dich Didi nicht, warst du nicht verwundert darüber? So.
Doch. Also viele waren über Baum auf Schalke verlängert, verwundert. Und, pardon, und Geld verlängert mit Gisdol zu diesem Zeitpunkt, weil dieses 1-6 am Ende mit dem FC in Bremen, man darf ja nicht vergessen, das war Zünglein an der Waage gegenüber Fortuna Düsseldorf im Abstiegskampf und Werder Bremen. Nur deshalb kommen die in die Relegation. Also da war überhaupt kein Spirit in dieser Mannschaft zu sehen. Und dafür ist der Trainer der Hauptverantwortliche. Und wenn du, ich habe schon das erste Geisterspiel gesehen, in Gladbach damals, vor einem halben Jahr, haben sie passabel gespielt, aber seitdem nichts gewonnen und sich nicht verbessert. Du hast auch noch Córdoba jetzt verloren, als für mich den besten Spieler in dieser Mannschaft. Du hast und nach Schalke verloren und, und. Ich sehe überhaupt kein Argument im Moment in Köln, dass man die Kurve zum Positiven hinkriegt. Und wenn der Trainer quasi den Rucksack dieser Serie schon mitschleppt, dann wird's schwer. Und du sagtest, Robby, Stöger war der Letzte in Sachen Kontinuität. Der hat 14 Mal nicht gewonnen, dann musste er gehen, Armin.
Richtig.
Damals wurde er dann entlassen. Und ehe Gisdol den Wagner macht, mit 18 Mal ohne, wird Köln reagieren.
Mhm. Armin, du hast immer nur ein Jahresverträge gemacht. Warum eigentlich?
Als Trainer, ja.
Als Trainer,
ich denke, dass es auch immer fair ist. Ich wollte natürlich auch mal wissen, wer, kann ja sein, dass irgendjemand im Management dann nicht mehr da ist. Und ich wollte schon mal wissen, wie ich zusammenarbeite. Mhm. Ich finde es immer, wenn es gut läuft miteinander, dann kann man auch immer wieder verlängern. Also kann es ja auch mehrere Jahre werden. Das war mir immer wichtig, ja.
Ich sag euch noch was zur Vertragsverlängerung. Als Kölner kann ich das sagen. Wirklich, ich meine, Armin, du weißt das. Der Karneval in Köln, ne, in dem Zusammenhang mit der Vertragsverlängerung, den darf man nicht unterschätzen. Dem guten Herrn Gisdol hatte man keine Karnevalskompetenz zugetraut, war so kurz, hat wahnsinnig viele Spiele gewonnen rund um diese Zeit, war dann auf dem Kölner Karnevalszug an Rosenmontag, hatte eine Performance abgeliefert, meine Tochter stand da unten und sagt, was ist das denn für ein cooler Typ? Hatte man dem Schwaben wirklich nicht zugetraut. Vielleicht war Horst Held ja auch noch so beeindruckt im Sommer von der Leistung von Markus Gisdol an Karneval. Du weißt, der Effekt ist in Köln nicht zu unterschätzen.
Das ist ja eine interessante Theorie. Ne? Dieses Jahr fällt der Karneval wahrscheinlich aus. Ne? Und das heißt dann?
Dann ist Markus Gisdol vermutlich nicht mehr Trainer.
Ich finde, dieses Phänomen kann man schon öfter beobachtet haben. Erinnert euch dran, als André Schubert als Interimstrainer bei Gladbach plötzlich 7 Spiele gewonnen hat. So, dann wirst du den nicht mehr los. Jetzt rettet dich Markus Gisdol. Was sagst du dem? Sagst du, ja, vielen Dank, mach's gut, so, keine Ahnung. Das ist so Taifun Korkut. Das sind immer.
Aber er hatte ja noch einen Vertrag. Das
nein, ich meinte, warum du? Er überhaupt noch da ist. Also letzten Saison schon entlassen müssen, weil letzte Woche wurde hier in dieser Runde zu Recht kritisiert, dass wenn du nach 2 Spielen den Trainer rauswirfst, dann ist nicht der Trainer schuld, sondern du. So, und ich finde, das wäre jetzt eine ähnliche Geschichte. Jetzt muss Horst Held es auch durchziehen. Und sagen wir, irgendwas mit, dass ich dabei gedacht haben. Und nur weil die jetzt unglücklich in Bielefeld verloren haben und gegen Gladbach und was haben die Hoffenheim, da kannst du halt verlieren. Und ich glaube, dass das jetzt nichts bringen würde, ihn jetzt noch zu entlassen, weil du dann dir selber eingestehst, dass du einen Fehler gemacht hast. Und dann musst du halt sagen, okay, Markus, ja, wir beide, wenn das beim Karneval passiert ist von mir aus, dann sag ich, hier, du hast mir nachts versprochen, ich erinnere dich dran, wir ziehen es jetzt zusammen durch.
Außerdem haben sie die Mannschaft ziemlich umgekrempelt, jetzt muss man sagen, gegenüber letztjährigen, aber sie haben die Spieler relativ spät geholt. Das heißt, dass er jetzt auch nicht die Möglichkeit hatte, im Prinzip mit der Mannschaft auch noch länger zu trainieren, muss man auch sagen. Also ein paar Dinge, die natürlich wichtig sind, in der Mannschaft für einen Trainer dann reinzukriegen, die konnte er nicht machen, ja, weil die Spieler so spät kamen. Und sie haben eine relativ neue Mannschaft, muss ich sagen. Die muss sich erst wahrscheinlich
aufbauen. Das geht mir auch ein bisschen schneller. Also sie haben Qualität verloren, aber sie haben mit dem Duda, mit dem Andresen, das sind ja gestandene Bundesligaspieler, die durchaus schon aufgefallen sind, positiv. Also die Zeit finde ich, wenn Held von ihm überzeugt ist, von seiner Arbeit, dann musst du ihm die Zeit aber auch lassen, diese Spieler zu integrieren. Das konnte, so, wir hatten 2-3 Trainingseinheiten, glaube ich, oder was. Das musst du dann schon abwarten können. Wenn es dann nicht funktionieren wird, dann werden sie natürlich wieder in Köln notorisch fiebrig. Im Übrigen, ich lese, wer neu kommt, und parallel lese ich, wie sich im Vorstand wieder
die altinternationalen Treffen und da geht es gegen ein Vorstandsmitglied. Dieses Vorstandsmitglied hat aber erstmal den gesamten anderen Vorstand rauf und runter beleidigt. Und das ist dann wieder ich habe ein paar Jahre in Köln gelebt. Das ist,
dann kennst du das,
das ist sagen. Charmant und witzig, ja, aber es vielleicht. Ist halt, da habe ich schon mehr gelaucht, dass irgendwann, du hast ja vorhin gesagt, bilden sich diese Dinge auch fußballerisch ab. Ja. Jetzt fehlt ihnen natürlich das Publikum, so einem Club, so einer Mannschaft fehlt offenbar ihr Wohnzimmer da. Das kommt alles zusammen. Aber
weißt du, ich
das alles an Gisdol festmachen, ist mir ein bisschen zu schnell.
Aber ich finde, so die letzte Saison wird so ein bisschen vergessen oder unter den Teppich gekehrt. Ich meine,
nein, die letzte Saison hat er sich auch schon 10 Spiele gebracht. Das 1-6 war eine Unanständigkeit. Das darfst du, das musst du wegtun. Das habe ich auch hier relativ deutlich gesagt. Das war unanständig. Sowas geht nicht. Und wie sie sich danach auch noch benommen haben, Modest oder was, das war unterirdisch. Aber sie haben auch eine Serie gehabt mit Gisdol.
Von 10 Spielen 8 gewonnen.
Die aussah wie Fußball. Insofern, die Zeit, den Vorschuss musst du einem Trainer, glaube ich, dann doch schon lassen. Hast du eine Drehtür.
Also ich mache 93 mit einem Kölner zusammen, ist ein guter Freund von mir. Ich habe ihn gestern gefragt, ich bin morgen im Doppelpass, sag mir doch mal ganz kurz, was in Köln so abgeht. Vielleicht eine Minute Sprachnachricht. Die Sprachnachricht war deutlich länger. Weil ich glaube tatsächlich, was Sie angesprochen haben, das sind so viele Sachen, die man hört. Da geht's hier rund, da geht's da rund, da geht's irgendwelche... Wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich bei Borussia Dortmund 1000 andere Fragen habe als Rainer oder Reus, dann habe ich bei Köln auch 1000 andere Fragen als Markus Gisdol, ehrlich gesagt. Weil da ist immer so viel Chaos. Und ich meine, Sie werden das viel besser wissen als ich. Aber es wird ja einen Grund gehabt haben, warum Sie dann irgendwann gesagt haben, hier, ich meine, überlegen wir uns, dass irgendwie ein Verein einen Trainer entlässt, der gerade aufgestiegen ist, weil es da irgendwie so viel Stress gibt und was weiß ich was. In Köln ist, glaube ich, immer viel los und nicht nur am Karneval.
Frag ihn gleich mal, warum.
Ja, habe ich ja direkt jetzt damit gemacht. Ich wollte es jetzt
ist keine blöde Schwierige. Ich will ja nicht mehr rumreiten, ich habe damit ja auch nichts mehr zu tun, aber natürlich hast du immer deine Energie, hast du für Grabenkämpfe, wo du aufbringen musst, was völlig sinnlos ist. Also das ist etwas, wo ich sage, wenn sie das nicht hinbekommen, ja, und das ist schwierig, mit dieser Konstellation hinzubekommen. Ja, wir haben so viele Gremien, wo du sagst, okay, das alles unter einen Hut zu bringen, ist relativ schwierig. Aber das ist, glaube ich, ganz mitentscheidend, dass man irgendwann mal vielleicht dazu kommt, wenn man jetzt das auch wirklich offen ausgetragen wird, dass man Ruhe einkehrt. Und dass man, sind ja keine dummen Menschen, die da dran sind, sondern dass man einfach sein Ego zurücknimmt und dass man sagt, lass mal auch mal die Leute machen, die dafür auch bezahlt werden. Ja, und die auch hochbezahlt werden. Und ich kann dann jetzt nicht, und Alex Welle zum Beispiel ist ein super Geschäftsführer, ja, muss man sagen. Die können froh sein, dass sie den haben in Köln. Ja. Ja. Ist ein klasse Mann. Und wenn es dann darum geht, dass ich dann, das geht einfach nicht, dass ich dann als Vorstand, der fast nie da ist, eine Anweisung gebe, dass der Pressesprecher, der nur ein guter Pressesprecher, nicht der Pressesprecher, der Pressechef im Endeffekt, ja, und der auch nur unheimlich beliebt war im Club, dass ich Anweisung gebe, die Geschäftsführung hat ihn zu entlassen. Also das geht ja gar nicht. Also ich kann da nicht. Ja.
Aber hättest du zu deiner Zeit mehr
durch? Bei mir wäre das nicht gegangen. Er hat gesagt, musst du mich entlassen. Ich habe das Thema auch schon mal gehabt. Wenn du jemanden entlassen willst, wenn ihr jemanden entlassen wollt, dann müsst ihr erst mich entlassen, dann könnt ihr entlassen, weil ich entlasse nicht. Das sind meine Leute und zu denen stehe ich. Außer sie können nichts oder sie sind schlecht. Dann ist es normal, dass man auch jemanden entlässt. Aber einen Mitarbeiter zu entlassen, kann eigentlich nur die das Geschäft führen. Und dafür werden
sie. Aber hast du noch einen Anteil an dieser Entwicklung jetzt? Würdest du dir dabei den Schuh anziehen? Zu damals in der Verantwortung, was heute jetzt, da wo der SC FC Köln heute steht. Ja,
es gab schon mal Themen, wo ich sage, da mache ich nicht mit, also da bin ich der Falsche. Und dann musst du halt irgendwann, sage ich mal, die Konsequenz sehen, sagst du, machst du nicht weiter.
Ja. Diese ständige Unruhe ist ja auch echt beispiellos. Ja, irgendwelche Fanbeiräte, ich weiß nicht, wie das zu deiner Zeit war, gerade aktuell, die irgendwelche WhatsApp-Chat-Verläufe durchstecken zu den einschlägigen Giftblättchen in Köln, die dann wiederum 5 Seiten draus machen.
Ich glaube, das war umgekehrt. Ich glaube nicht, dass die das selber durchgesteckt haben, sondern das wurde durchgesteckt. Also ich glaube, da muss man...
Gar nicht, ja, das ist gar nicht... Man sollte einfach das alles mal weglassen und man hat jeden Tag
oder zumindest
die Chance, einen Neuanfang zu machen. Weißt du? Wir haben jeden Tag eine Chance, wieder was anders zu machen. Wenn man sieht, dass es nicht so funktioniert, dann muss man sich zusammensetzen und sagen, so, jetzt machen wir es mal anders. Und da habe ich schon die Hoffnung, weil es wirklich auch keine dummen Leute sind, dass sie das hinkriegen.
Aber der entscheidende Punkt ist aber auch das, was du sagst, und das werden die Kölner wahrscheinlich nicht gerne hören, als ich in Gladbach 2007, 2008 als Sportdirektor angefangen habe, also ähnliche Situation, Präsident war in der Öffentlichkeit, Kaufhaus des Westens, da wurden internationale geholt, so wie ich den immer laufen konnten. Da war ein Chaos ähnlich Und dann, und das, da war mal, da sind wir wieder am Anfang, wo du gesagt hast, du wirst mit dem Verein nur erfolgreich sein können, wenn alle, und da geht es von oben bis unten, erstens in dieselbe Richtung marschieren, zweitens, wenn jeder von oben bis unten weiß, wofür er zuständig ist, eben nicht, dass irgendjemand sagt, ich schmeiß jetzt mal, weil ich Bock habe, den raus, ich habe aber überhaupt gar keine Ahnung, sondern dass du dich hinsetzt und sagst, Präsident ist dafür zuständig. Verkaufen von dem Produkt, 1. FC Köln, der Sportdirektor ist dafür zuständig, Horst Held, er aus Überzeugung sagt, er möchte mit Gisdol weiterarbeiten, weil er der Meinung ist, dass das der richtige Schritt ist, um Ruhe einzubringen und weil er seine Qualität schätzt. Das ist seine Aufgabe. Wenn die nicht gut ist, dann muss er aber dafür seinen Kopf hinhalten. Aber es ist sein Bereich. Die Mannschaft ist der Bereich des Trainings.
Ist das in Köln noch so?
Ich habe gerade gesagt.
Zum Beispiel mit Spielern arbeiten, die er nicht geholt hat. Ich habe das Gefühl, Markus Anfang, ich bin jetzt nicht so eng drin, aber Markus Anfang hat, glaube ich, 4-5 Spieler gekauft, die auch Gehalt binden und die mit ihm zusammengespielt haben. Die muss er jetzt. Wir hatten vorhin dieses Beispiel mit der Wohnung. Markus Gisdol hat diese Wohnung nicht komplett eingerichtet.
Aber die Frage ist, kannst du Trainer auch nicht komplett
alleine eine Wohnung einrichten lassen?
Zumindest sollte die Wohnung gut aussehen, damit ich da einziehen will. Ich weiß nicht, ob die ganzen Spieler aus Kiel so unglaublich gut sind. Aber die Frage ist ja,
der hat er ja vorher gewusst, oder? Wenn er unterschreibt, wenn er als Trainer unterschreibt, weiß er ja, in welche Wohnung ich komme. Ja. Ist ja nicht so, dass er in die Wohnung kommt, ich miete jetzt mal die Wohnung und habe sie nicht gesehen.
Gab's schon einige.
Apropos Wohnung, wir schalten gleich mal dahin. Armin, du trinkst ja gerne Kaffee, das weiß ich, ne? Oder?
Ja.
Wir schalten ins Geisbockheim gleich. Ne? Lukas Rott ist vor Ort. Wollen wir mal einen kleinen Stimmungsbericht uns abholen, machen noch mal eine kurze Pause. Vorher aber Jochen Stutzki mit Pur Landstein. Seinen Themen heute. Hi von Hadel und Wendt, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass und gehen direkt nach Kölle ins Geisbockheim zu Lukas Rott. Hallo Lukas, grüß dich. Ist Training, ist überhaupt jemand da? Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn ich dich da so alleine stehen sehe.
Also erstmal stehe ich natürlich vor dem Geisbockheim und bin nicht im Geisbockheim. Aber das Training hat heute stattgefunden. 90 Minuten etwa hat Markus Gisdol mit den Reservespielern hier heute geübt. Alles geschützt durch einen Sichtschutzzaun, der hier vor ein paar Wochen aufgebaut wurde, natürlich wegen Corona. Da hat sich der eine oder andere Fan auch mal hier heute dann trotzdem hin verirrt, hat mal durchgeschaut, hat gesehen, dass Gisdol mit den Reservisten trainiert hat, immer wieder mit seinen Co-Trainern geredet hat, gestikuliert hat und natürlich wirkt er nicht wie der glücklichste Kölner momentan.
Wie fest sitzt er denn noch im Sattel? Was glaubst du oder was hast du rausbekommen?
Also er sitzt noch fest im Sattel und meiner Meinung nach ist Markus Gisdol auch, er kann einem fast ein bisschen leid tun. Denn wie ihr gerade auch schon gesagt habt, er hat die Mannschaft erst spät zusammenbekommen, hat es noch nicht geschafft, natürlich den Automatismen zu geben, der Offensive vor allem eine Struktur zu geben. Das hat man gestern auch gesehen. Die Neuzugänge wirken noch wie Fremdkörper auf dem Platz. Es kommen auch immer wieder noch neue Spieler. Marius Wolf ist letzte Woche zum FC gewechselt und es drückt eigentlich auch noch der Schuh hinten. Hinten bräuchte man eigentlich noch einen Neuzugang, den versucht man wahrscheinlich noch bis zum Transferschluss in dieser Woche zu bekommen. Das hat man ja auch gestern zum Beispiel daran gesehen, dass Frederik Sørensen auf einmal hinten wieder verteidigt hat, der hier lange abgeschrieben war. Also Gisdol tut einem so ein bisschen leid. Klar, man muss ihm einige Sachen ankreiden, so zum Beispiel gestern die taktische Aufstellung mit der Dreierkette, wo der FC dann einfach überhaupt keine Sicherheit gefunden hat, die ersten 30 Minuten komplett verschlafen hat, auch sicherlich durch diese Umstellung. Und dann war ja eigentlich das Spiel schon so gut wie verloren.
Wir haben die Frage der Woche gestellt. Ruth, vielleicht lösen wir die mal zwischendurch auf, bitte.
Also da schwindet der Rückhalt der Fans ein wenig. Wir wollten ja wissen, wann schlägt es 13 für Markus Gisdol? Die Mehrheit glaubt, Gisdol kämpft noch bis zum Winter, 53%. Dass er in der Länderspielpause entlassen wird, sagen 35%. Und dass er wirklich Köln zum Klassenerhalt führt, nur 12. Ich habe mal exemplarisch hier auch noch eine Meinung dazu. Man sollte reagieren und sich nicht in Ausreden und Hoffnungen flüchten. Unter Gisdol wird es keine positive Entwicklung mehr geben. Stattdessen verschließen Held und Co. die Augen. So viel aus dem Netz jetzt kurz, was Sie am Dopaphon gesagt haben.
und Köln sollte jetzt sofort reagieren und nicht noch ein, zwei Spiele abwarten und dann danach. Jetzt kann man einen neuen Trainer installieren und der hat 2 Wochen Zeit, um in der Mannschaft zu arbeiten.
Ich würde den Trainer noch weitermachen lassen. Ich glaube, dass der erste FC Köln gegen bessere Gegner besser aussieht und nicht unbedingt zu den Abstiegskandidaten gehört.
Ich befürchte, dass der erste FC Köln den gleichen Fehler macht wie vor 3 Jahren mit Peter Stöger, dass man zu lange an ihm festhält, an Markus Gisdol, ehe man noch eine Chance hat, überhaupt die Klasse zu erhalten.
Das gesamte Umfeld von Köln, das müsste mal rund erneuert werden und die Ansprüche runtersetzen. Köln ist keine europäische Spitzenmannschaft mehr, so wie es manche noch glauben.
Ja, Runderneuerung ist immer so eine Sache. Lukas, wir haben noch die zweite T-Frage, und zwar die Torwartfrage. Timo Horn macht in den letzten Spielen nicht so einen besonders sicheren Eindruck. Man hat ja mit Ron-Robert Zieler auch einen Weltmeister dann noch dahinter. Könnte sich da ein Wechsel anbahnen? Was glaubst du?
Ich glaube, auch da wird Gisdol erstmal für Kontinuität oder bei seiner Kontinuität bleiben. Timo Horn, das muss man auch ganz klar sagen, hat ja gestern dafür gesorgt, dass der FC nicht schneller, höher in Rückstand geraten ist. Hat dann natürlich auch nicht gut ausgesehen beim, ich glaube, 2. Tor war es. Aber ich denke, Gisdol wird an ihm festhalten, auch wenn man Ron-Robert Zieler im Sommer dazugeholt hat. Man hat ihn eigentlich als Nummer 2 geholt. Klar hat man sich damit auch wieder ein Thema gemacht. Timo Horn hat in der letzten Saison auch wirklich teilweise nicht gut gehalten. Aber ich glaube, er ist halt sehr wichtig für dieses Kölner Mannschaftsgefüge. Ist Kapitän dieser Mannschaft oder Mitkapitän dieser Mannschaft und er wird erstmal im Tor bleiben.
Armin, wie siehst du ihn im Moment? Oder die...
Er hat es richtig gesagt, also er hat sie wirklich gestern erstmal im Spiel gehalten, weil die Gladbacher Riesenchancen hatten vorher. Hatten
sehr viele Chancen, ja genau.
Und ja, Timo hat er Zeit gehabt in Köln, wo er ganz jung war, da hat er überragend gehalten, hat er auch an das Tor der Nationalmannschaft geklopft. Und jetzt hat er mal eine schlechte Phase, die muss er überstehen, die schlechtere Phase. Und dann ist wichtig, ob du das Vertrauen bekommst und du das zeigen kannst im Endeffekt und kannst auch die Kurve kriegen, weil insgesamt glaube ich schon, dass er ein guter Torhüter ist. Aber ich müsste da sein, ich müsste ja sehen, wie Zieler hält, um wirklich was beurteilen zu können. Weiß ich jetzt nicht, wie der im Training ist. Oder.
Ich fand das kommunikativ nicht so schlau, wie der FC das gelöst hat. Also im Vorhinein zu sagen, wir holen Ron-Robert Zieler, übrigens auch gebürtiger Kölner wie Timo Horn, als klare Nummer 2, schwierig. Also bei Timo fehlt es mir tatsächlich auch an der Entwicklung, was vielleicht nicht unbedingt an ihm liegt, vielleicht auch an Andi Menger, dem Torwarttrainer. Ich glaube nicht, dass das Torwarttraining in Köln so state of the art ist. Wenn man zum Beispiel Gladbach jetzt nimmt, den gestrigen Gegner als Vergleich, die haben extra nochmal für diese Position des Torwarttrainers einen Experten aus Hoffenheim geholt, um Jan Sommer auch nochmal richtig weiterzubringen. Mhm.
Lukas, vielleicht eine abschließende Frage noch. Macht man sich in Köln zu leicht, wenn man immer sagt, ja, die Spieler sind so spät gekommen und versteckt sich so ein bisschen dahinter?
Ja, kann man sicherlich auch so sehen, aber da würde ich jetzt wirklich nochmal schützend die Hand auf Markus Gisdol setzen und sagen, ja, für ihn ist es unheimlich schwer. Dieser Kader, der ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, man schafft damit locker den Klassenerhalt. Das ist auch jetzt nicht der Fall. Man hat wenig Geld in der Tasche, um irgendwie Neuzugänge zu holen, die jetzt einen John Córdoba und einen Marc Uth, die in der letzten Saison wirklich in der Rückrunde oder bis zu der Corona-Pause wirklich hervorragend gespielt haben, zu ersetzen. Dementsprechend würde ich da jetzt erstmal sagen, Ruhe bewahren, Markus Gisdol Zeit geben, um die Neuen, die ja auch schon bewiesen haben, wie ihr es gerade gesagt habt, dass sie gute Spieler sind, zu integrieren, diese Länderspielpause nutzen und dann gilt es natürlich in den 2 nächsten Spielen. Frankfurt und Stuttgart warten da, also das sind auch Aufgaben, die durchaus schwierig werden und da muss man aber dann endlich punkten für den FC, damit hier so ein bisschen Ruhe wieder einkehrt.
Lukas, dann vielen Dank. Du darfst jetzt gerne ins Geisburg heimgehen. Draußen scheint es doch ein bisschen windig zu sein. Schönen Sonntag. So, und wir müssen uns noch einmal eine Szene ganz genau anschauen aus dem gestrigen Derby.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Jetzt hatten wir doch die Schalker schon, die Kölner und dann wollen wir doch im Tabellenkeller auch noch auf die Mainzer schauen. Also, auch da gab es einen Trainerwechsel. Der bisherige Co-Trainer Jan-Moritz Lichte hat Achim Bayerlorzer die Position übernommen. Der ist schon seit 2017 im Verein und der war auch schon mal kurz Interimstrainer zwischen Sandro Schwarz und Achim Bayerlorzer, allerdings nur für ein paar Tage als Trainer und nicht an der Seitenlinie. So, jetzt also Debüt. Und das wurde ihm ordentlich vermiest durch Union Berlin, die da ihren höchsten Sieg der jungen Bundesliga-Geschichte eingefahren haben. Max Kruse, den sehen wir hier auch gleich nochmal, der also mit seinem Premierentreffer für die Unioner, mit seinem Startelf-Debüt und diesem 1:0 per Kopf, das macht er ja auch nicht alle Tage. So, Mainz hat also nun in kürzester Zeit ein Torverhältnis von 2:11 und das wird also für den neuen Trainer auch nochmal eine richtig harte Nuss.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
War natürlich nicht die Analyse zum Derby, haben Sie mitbekommen. Das war das Freitagsspiel. Basti, Mainz steckt auch richtig unten drin.
Ja, als Frankfurter kann mir das nur recht sein, ehrlich gesagt.
Ich wollte dich so anschieben mal kurz.
Ich wundere mich ein bisschen, muss ich sagen, weil ich finde, die haben so ein Gerüst an Spielern, die finde ich eigentlich ganz geil. Ich habe irgendwie 4 Spieler im Kopf, die würde ich sofort zur Eintracht holen und die werden bei uns wahrscheinlich sogar Stammspieler. Du hast Niakate, gut, der hat jetzt gefehlt, du hast Mateta, du hast Boetius, du hast Quaison. Ich frage mich, was da ist. Also ich frage mich, vielleicht sollten die David Wagner holen. Vielleicht würde das jetzt passen und die würden wieder ein Spirit reinkriegen. Bei Mainz bin ich ein bisschen ratlos, muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich bin der Letzte, den es stört, aber verstehen kann ich es tatsächlich nicht. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass es Kader in der Bundesliga gibt, die schlechter sind und dass zumindest ein Kader der Union, den Union Berlin hat, die sind auf gar keinen Fall viel, viel besser.
Aber ist es, Marcel, wieder die typische Mainzer Lösung erstmal? Trainer geht raus, wir nehmen erstmal den,
naja, den, also den Trainer
oder den,
also als Trainer, wenn du hörst, was in Mainz los war, die letzten Wochen fast, ob dich das dann so schrecklich reizt, also die in Guardiola wird sich das dreimal überlegen. Nein, das ist nicht eine Trainerproblematik gewesen. Was sie in Mainz machen, ist das, was du als Club wie Mainz nicht machen darfst. Also diese Freiburgs und Augsburgs und Mainz sind so weit weg von Bayern und von Dortmund. Und wenn du dann in der Liga bleiben willst und willst da halbwegs mitspielen, geht's nur, wir haben vorhin über die, alle müssen an einem Strang ziehen und all diese Floskeln. Aber für diese Clubs gilt das alternativlos. Sobald du anfängst, sich mit Dingen zu beschäftigen, die Mannschaft auseinander dividieren und das genau ist ja da insgesamt oder den Club fast explodieren lassen. Deswegen, wenn sie jetzt aus dem Hut zaubern als Trainer, der muss erstmal das Ganze wieder normalisieren und da kann es schon fast zu spät sein.
Also. Ich habe es am Freitag, ich habe das Spiel gesehen und ja. Da hast du genau, weil Union ist ja auch der nächste Gegner von Schalke, habe ich jetzt verstanden, richtig? Bei Union hast du genau das, da weißt du, was jeder Spieler zu tun hat. Ja. Da weiß, da ist nichts, irgendeiner macht irgendwas und bei Mainz hast du das Gefühl gehabt, so der Orner läuft hin, der andere bleibt weg, so also ein bisschen, jeder macht so ein bisschen sein Ding und dann spielst du gegen Union Berlin, wo jeder sagt, na, ich muss drauf, ich mach das. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, tschüss, nach Hause. Und da schauen wir jetzt mal Schalke an. Ja,
also wenn du hörst, Mainz 05 macht einen Spielerstreik, da sagst du,
ja, aber das ist genau das,
kann ich das nochmal hören,
bitte?
Wer macht einen Spielerstreik? Ja. Was macht ihr? Ja. Guckt mal, wo ihr steht und was ihr zusammengurkt. Was macht ihr? Ihr macht ein, also okay,
ich gut. Glaube,
das kann viele Gründe haben. Alles, wir können über alles diskutieren. Nur wenn es passiert, weißt du, jetzt wird es für einen Club und für einen Kader wie Mainz ganz schwer.
Also ich finde das in Mainz ganz ehrlich. In Mainz hat man immer das Gefühl, dass immer so eine Glücksbärchen-Stimmung. Und wenn dann wirklich mal Probleme passieren, können die damit nicht umgehen. Ich fand das sehr untypisch für Mainz, dass da so ein Spielerstreik war. Und ich habe im Nachklang und der Kommunikation auch das Gefühl gehabt, die können damit nicht umgehen, weil die das gar nicht gewohnt sind. So, die machen hier immer Karneval und bla bla bla. Aber ich habe das Gefühl, dass die für die Situation, die in Mannschaften immer entstehen können, nicht vorbereitet sind, weil sie eben so ein bisschen, keine Ahnung, immer andere Wege gegangen sind.
Damit haben wir alle drei Krisenclubs abgearbeitet. Die 3-0er, die haben nämlich alle noch keinen Punkt geholt. Es gibt auch andere Mannschaften, wie zum Beispiel den FC Bayern. Die müssen heute Abend dran gegen Hertha. Und vorher gibt es dann auch noch Wolfsburg gegen Augsburg. Und Sarah Valentina hat Quoten und Infos zu den Torjägern der beiden Vereine, nämlich Wolfsburg und Bayern. Ja, herzlichen Dank, Sarah Valentina. Und weiter geht's direkt zur Sebener Straße. Unser Chefreporter von Sport1 ist dort, Florian Plettenberg. Florian, grüß dich.
Guten Mittag, hallo.
So, Transferfenster noch bis morgen 18 Uhr. Ich werfe dir einfach ein paar Namen hin und du sagst, wer kommt und wer nicht kommt, ja? Choupo-Moting.
Da sind die Bayern intensiv dran. Ein Name, der definitiv gehandelt wird und wo es jetzt ganz schnell gehen könnte. Der Spieler ist auf dem Markt, hat zuletzt auch in Lissabon bei Paris bewiesen, dass er wirklich auch ein Spieler ist, der nochmal Impulse reinbringen kann in die Mannschaft, hat da wirklich einen guten Eindruck hinterlassen. Kann ich mir vorstellen, dass der zum FC Bayern wegfällt.
Hudson-Odoi soll auf dem Weg nach München sein?
Das haben wir auch gehört. Auch da gehe ich davon aus, dass Hudson-Odoi ein Bayern-Spieler wird. Möglicherweise noch nicht heute, aber vielleicht dann morgen. Ich denke, dann wird es auf eine Leihe mit dem FC Chelsea hinauslaufen.
Das heißt, dann haben wir zwei. Was ist mit Marc Rocker? Der ist ja auch schon so gut wie sicher, oder?
Der ist schon in München. Der hat schon seinen Medizincheck quasi absolviert. Ich denke, da wird dann morgen der FC Bayern verkünden, dass sie dann den Spanier verpflichtet haben. Auch eine sehr sinnvolle Verstärkung, wie ich finde, im zentralen Mittelfeld. Variabel einsetzbar und eben genau der Backup, den man holen wollte, hinter Kimmich und Goretzka.
Ja, was haltet ihr davon, Stefan?
Klingt erstmal gut, seriös, ne? Und gut. Mhm. Bayern überdreht nicht. Man muss ja bedenken, bis zum Winter ist nicht so ewig lang. Die Spiele kann man auch mit
dem jetzt... Muss man nochmal sagen, also 13. Spieltag...
Ja, also...
Bis zur Winterpause, dann geht es am 2. Januar wieder das Transferfenster
auf. Genau, ne? Dann geht es wieder auf. Ich finde im Moment die Diskussion sehr spannend um Kramaric. Ich finde, ist ein Top-Stürmer. Aber ist er der richtige Backup für Lewandowski? Ist er damit zufrieden? Glaube ich eher nicht. Also mal abwarten bis Weihnachten. Aber
frag Pletti doch mal direkt, ob er da was gehört hat. Pletti, Kramaric.
Was ist mit Kramaric?
Ich bin da, Thomas. Ihr könnt mich alles fragen, solange ich hier stehe.
Ja, machen wir.
Ja, ich soll
fragen. Also die Bayern haben sich mit Kramaric beschäftigt. Haben sich mit Kramaric beschäftigt. Aber der Preis, den die Hoffenheimer aufgerufen haben, der ist viel zu hoch. Hoffenheim wird jetzt Kramaric meiner Meinung nach nicht mehr kurz vor Toreschluss abgeben. Da ging es um Summen über 35 Millionen Euro. Und ich glaube nicht, dass die Bayern diese Summe jetzt noch auf den Tisch legen werden. Denn sie haben bislang wirklich positiven Eindruck hinterlassen, weil sie wirtschaftlich vernünftig bisher gehandelt haben auf dem Transfermarkt. Deswegen haben sich die Münchner eben jetzt auch noch reserviert verhalten in der einen oder anderen Personalie. Also zu einem Kramaric-Transfer wird es, glaube ich, nicht kommen.
Christian, was denkst du? Rocker, Hudson-Odoi, Choupo-Moting. Ja. Ist immer schwer, ein Backup für Lewandowski zu finden. Ist also, das Choupo-Moting für dich?
Nein, ich finde, das hört sich für mich alles sehr schlüssig an. Also Rocker, glaube ich, ein junger spanischer Spieler im Mittelfeld. Die Spanier ist super ausgebildet. Als Backup, den du immer wieder mal bringen kannst dann in gewissen Spielen, um ihn ranzuführen. Choupo-Moting hat in Paris bei Tuchel bewiesen, dass er ist ruhig. Wenn er spielt, dann macht er seine Sache gut. Vorlagen, Tore. Ideal, wie damals so ein bisschen Sandro Wagner, wo du gesagt hast, perfekt. Mhm. Hätte er auch damals nicht abgegeben. Und hat schon waren sie ja eh schon dran für die Außenbahn. Da sind sie jetzt, glaube ich, mehr als gut dann besetzt. Also da hast du unglaublich viele Alternativen. Also alle drei Sachen mit Sinn und Verstand.
Mir fehlt der Rechtsverteidiger.
Immer noch, ne?
Immer noch. Weil
gibt's den denn überhaupt, Marcel?
Also irgendwo wird einer rumlaufen. Nur wenn du Kimmich jedes Mal sagen musst, so jetzt gehst du wieder dahin, dann gehst du mal wieder Rechtsverteidiger, wenn Pavard nicht kann. Da ziehst du doch eine ganz wichtige Stelle, eine ganz wichtige Figur aus diesem Gebilde dann raus wieder aus dem Mittelfeld. Insofern, ich glaube, das ist eine Stelle, an der da könnte bis morgen auch noch was passieren. Du hörst nichts, was ich im Übrigen dann besser fand als die Verhandlungen aus dem Fenster raus auf dem Marktplatz mit Neuer und mit Alaba. Was ist mit Alaba, wenn ich mal fragen darf? Ja, so ist doch, ist das, gibt's den noch und bleibt der noch oder ist das Thema durch?
Der ist noch da, aber man muss ehrlicherweise sagen, dass es da momentan zwischen beiden Seiten ruht. Das ist zumindest mein letzter Stand der Information. Der Berater Pini Zahavi war auch zuletzt im Urlaub in Griechenland. Also da hat man seitens Alaba oder auf Seiten Alaba, man hat keine Eile oder man verspürt keine richtige Eile, jetzt in diesem Poker ja da möglicherweise einzuknicken. Die Bayern, sie haben auch nochmal, oder das sind auch unsere Informationen, sie werden nicht einknicken. Also sie werden ihr Angebot definitiv nicht erhöhen. Es liegt ein aus Bayerns Sicht sehr wirtschaftlich vernünftiges Angebot auf dem Tisch. Und jetzt gilt es eben, dieses anzunehmen oder es eben nicht anzunehmen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Bayern da auch ein Interesse dran haben, wenn das Thema bald vom Tisch kommt. Und Marcel hat es ja eben schon angesprochen, also ein Rechtsverteidiger wird auf jeden Fall noch gesucht. Muss man allerdings auch dazu sagen, dieser schwierige Markt hier, sehr viele Vereine haben jetzt zuletzt Außenverteidiger gesucht. Da sind natürlich die Preisforderungen dann auch ja teilweise exorbitant. Also ich rechne damit, dass die Bayern bis Montag zum Transferschluss noch 3 Spieler verpflichten werden.
Ja, Plätti, dann vielen Dank. Nicht ja, wer denn? Wer denn? Sag schnell, wer?
Javi Martinez, der hat weiterhin die Freigabe, den FC Bayern zu verlassen. Und man rechnet damit, dass der Baske dann auch die Münchner auch dann bis morgen noch verlassen wird.
Dann vielen Dank. Viel Spaß beim Spiel. Okay. So, eine Szene haben wir noch. Stuttgart gestern gegen Leverkusen. Darf man eigentlich einem Gegenspieler ins Gesicht fassen, Christian? Weißt du das noch? Hier so?
Keine Ahnung. Früher ist es öfter passiert.
Hast du nie gemacht, ne?
Früher ist es öfter passiert, aber nicht, mir haben sie mal an den Haaren gezogen. So, da hatte ich noch welche.
An den Haaren gezogen?
An den Haaren gezogen.
Ein Gegenspieler. Ich weiß, Christian hatte auch mal ne, eine richtige Matte, ne? Kann das sein? Ja. Ja. So, wir stärken uns schon mal, sind gleich noch mal da. Darf ich schon mal sagen, also keine Angst. Jetzt schalten wir aber erstmal zum Sachsenring. Patrick Simon ist da, ADAC, GD Masters kommt gleich nach uns und Patrick stimmt sich schon mal da rein. Hi, von Adelben, wir sind live zurück im Hilton Hotel am Münchner Flughafen und Check24, Doppelpass. Schauen nochmal in die Partie VfB Stuttgart gestern gegen Bayer Leverkusen. Da gab es die eine oder andere Rudelbildung und dann gab es dies hier, Massimo und Bellarabi, so Finger weg und dann fast Bellarabi, Karim Bellarabi.
Schiedsrichter
Gegenspieler ins Gesicht. Der steht ja genau daneben.
Ach so.
Ja, also Sache, gib eine Bewertung ab, bitte.
Wenn du mir ins Gesicht fasst, das habe ich, da fallen mir nur noch wenige Stellen ein, wo ich noch
empfindlicher
reagieren würde.
Ich könnte dir einen nennen, aber das
ist rot. Das ist, wenn du ins Gesicht fassen, ist rot. Also, sorry.
Ja, jemand andere Meinung?
Robert? No. 100 pro.
Ich fand es erstaunlich, dass der Stuttgarter Spieler so ruhig reagiert hat. Also ich bin da bei Marcel. Wenn da bei mir jemand ins Gesicht langt, dann wäre es für mich wahrscheinlich danach auch rot gewesen.
Ja.
Ja, aber ich finde es besser, als wenn er umgefallen
wäre. Nein, so, alles gut, aber erstaunlich.
Aber so du hättest ihn als Trainer dann zurechtgewiesen, ne?
Weiß ich nicht.
Denk nochmal nach, komm. Szene der Woche haben wir noch. Gut, bitte.
On. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Lichtlösungen für Profis.
Die haben wir noch. Und Spenden haben wir auch. Das machen wir zuerst von Ulf und von Peter Köth aus Aumenau und Martin Heilos aus Kälberau. Vielen Dank und Check24 verdoppelt wie immer. Szene der Woche. Da schauen wir heute auf die Eintracht. Das wird Basti freuen. Und zwar sind die ja wirklich momentan richtig super unterwegs. Tabellenführung kurzzeitig übernommen. Mann des Spiels, Bas Dost, ein Tor, eine Vorlage. Das ist die Vorarbeit, die auch schon mal richtig genial war von Kamada. Dann hat Silva versucht und Bas Dost veredelt dann. Also der Mann ist megamäßig gut drauf, an 7 der vergangenen 9 Tore beteiligt und somit die Eintracht gerade mitten im Lauf. Und das ist unsere Szene der Woche.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Lichtlösungen für Profis.
Basti, wo landet die Eintracht am Ende?
Nein, ich hoffe, einstelliger Tabellenplatz und dass wir eine ruhige Saison haben und ein paar Spieler weiterentwickeln.
International wäre ganz schön wieder, ne?
Weiß ich nicht. Es kommt drauf an, ob der Impfstoff gefunden wird, weil ich will auf jeden Fall dann ins Stadion, wenn der Eintracht international spielt.
Ja. Armin, und was sagst du zu deinem Verein?
Also, so blöd es klingt, aber dieses Jahr sind sie nicht europäisch dabei. Tut ihnen sicher für die Bundesliga gut. Sind robust und haben 2 richtig gute Stürme vorne und vor allen Dingen Kamada noch hinten dran. Vielleicht können sie für Überraschung schaffen.
Younes haben sie jetzt verpflichtet.
Haben sie auch noch verpflichtet, ja. Also,
hört sich gut an erstmal, ne?
Ja, so robuste Mannschaft, die wollen, das siehst du, das ist ein richtiges Team, die haben einen guten Trainer, also die können überraschen dieses Jahr.
Die hatten sich doch fast vom Spielbetrieb abgemeldet, als die richtig tollen weggingen, da hieß es doch, so jetzt geht es aber richtig den Bach runter. Das, was Hütter da macht und wie sie das...
Und Bobic, die Transfers.
Wie sie das unaufgeregt und ohne zu jammern hinkriegen, ist richtig gut.
Geht der Costa noch zu Schalke?
Das weiß ich nicht, aber wir sind gut aufgestellt mit Torrenta Costa. Ich muss aber, die Anke aus dem Publikum hat mich darauf hingewiesen, dass ich für Kuh vom Eis noch 3 Euro zahlen muss. Das will ich gerne tun. Ich wollte sowieso mal hier was reinschmeißen.
Schönes Schlusswort. So, es gibt noch unser
Buch natürlich, wie immer. Ne? Marcel, du hast ja schon genug. Ne? Du kriegst jetzt heute mal keins. Christian.
Das kommen immer, hat sich alles gelohnt. Weiter da, bitte. Ja. Trotz Corona. Okay,
Armin. Lass da keine besseren Fotos geben, wie die von euch.
Dankeschön. So, geht mal
aber das ist doch ein ganz freundliches Bild.
Ja,
oder?
Ja, Marcel.
Udo
ja.
Revival.
Thomas, sieht gut aus. Das jetzt abgeben?
Oder? Marcel Blenden getroffen, muss man an der Stelle nochmal sagen. Also lohnt sich wirklich. Transferfenster, wie gesagt.
Noch nie.
Ja, Transferfenster bis 18 Uhr morgen ist noch geöffnet. Alle Informationen, alle Transfers. Was noch passiert auf der sport1.de. App, ja, wir sind eigentlich am Ende. Danke an euch, hat viel Spaß gemacht. Ja? War sehr kurzweilig. Nächste Woche sind wir wieder da. Länderspiel, Wochenende. Jetzt geht es direkt zum Sachsenring. Und Laura Papendick übernimmt ADAC GT Masters. Viel Spaß, schönen Sonntag. Tschüss. Und Prost natürlich, ja. Prost.